Wisst ihr eigentlich, was für Videospielen und den Game Talk wahnsinnig wichtig ist? Richtig, Strom. Sonst wird's beides gar nicht geben. Schon über 100.000 Kunden setzen deshalb in Sachen Strom auf O-Strom, ein Berliner Unternehmen, das zu 100% auf erneuerbare Energie und Transparenz setzt. Im O-Strom-Tarif Simply Dynamic könnt ihr in Kombination mit einem Smart Meter euren Stromverbrauch sogar stundenweise verfolgen. Dabei wird er immer zum aktuellen Strombörsenpreis abgerechnet. So habt ihr volle Kontrolle und könnt bis zu 35% sparen. Die praktische O-Strom-App informiert euch dabei über alles Wichtige rund um euren Verbrauch und euren Vertrag. Und ihr bleibt voll flexibel, denn statt ellenlanger Vertragsbindung könnt ihr jeden Monat kündigen. Wenn ihr euch jetzt auf ostrom.de anmeldet und den Code GAMESTROM einlöst, kriegt ihr bis zu 100 Euro Guthaben geschenkt. Da macht das Zocken doch gleich noch mehr Spaß. Alle Links und Infos zur Aktion findet ihr auch in den Shownotes zum Nachlesen.
Nur eine Woche ist der letzte Game Talk vorbei und doch ist die Welt der Spiele jetzt eine komplett andere. Warum? Das erfahrt ihr jetzt hier. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Game Talk hier bei Rocket Beans TV. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ich kann schon mal sagen, wir haben so eine pickepackevolle Sendung. Das gab es, glaube ich, tatsächlich noch nie. Ich hatte, glaube ich, so einen Strauß an möglichen Themen auf meinem Schreibtisch liegen. Da müssen wir dann mal einmal durchkerchern und gucken, was nehmen wir wirklich mit in die Sendung. Aber es ist Wahnsinn, was hier, was sich alles ereignet hat in den letzten Tagen, seitdem wir den letzten Game Talk hatten. Und deswegen werden wir heute eine kleine bunte Mischung hier machen aus Themen, die sich aus dem Summer Game Fest speisen und aus all den anderen Streams der letzten Tage. Wir werden natürlich nochmal über die Switch 2 sprechen an der Stelle, aber auch über Spiele, die jetzt wirklich gerade dieser Tage erschienen sind. Das machen wir ja auch immer gerne. Und für all diese Themenblöcke kann ich mir keine besseren Begleiter hier an meiner Seite vorstellen als direkt neben mir den guten Olli.
Hallo, ich habe keine Switch 2.
Oh je, aber du hast Spiele gespielt und das ist auch viel wert.
Das stimmt.
Gregor, hast du eine Switch 2?
Ich habe eine Switch 2. Tatsächlich, also es war eh ein sehr vollgestopftes gaming-technisch Pfingste-Wochenende. Ja. Switch 2 rausgekommen, auch wenn ich die ein bisschen später abholen durfte erst. Es gab die ganzen Summer Game Fest Streams, die ich dann auch noch zu einem guten Teil begleitet habe. Und ich darf zumindest sagen, ich spiele schon Death Stranding 2. Das darf ich schon mal weitergeben. Ich habe sogar durchgespielt. Aber ich darf inhaltlich noch nichts sagen. Also freut euch drauf, wenn das Spiel dann draußen ist. Dann habe ich sehr viel dazu zu erzählen.
2 Wochen dürfen wir es hier besprechen.
Mhm. Ist Geoff Keighley im Spiel?
Ich werde nichts da weiter sagen.
Ist Daniel Budiman im Spiel?
Nichts weiter dazu sagen.
Okay.
Ist Daniel Budiman Geoff Keighley?
Wer Verflixte Critics Folge 1 gesehen hat, weiß, Budi hält große Stücke auf dieses Spiel und erwartet sich einen Metacritic-Score von 94%. Wir werden sehen, ob der eintreten wird. Heute aber erstmal andere Themen und jetzt verlabern wir nicht noch mehr wertvolle Sendezeit an dieser Stelle. Starten wir doch mal rein mit sicherlich einem der Highlights des Summer Game Fest Streams vom Freitag, nämlich Resident Evil Requiem. So eine richtig große Überraschung war es wahrscheinlich jetzt für keinen, dass ein neues Resident Evil gezeigt wurde, oder?
Nee, das nicht. Wobei ich sagen muss, der Trailer war ja schon ein bisschen umfangreich, sehr storylastig natürlich, hat jetzt nicht vielleicht die wichtigsten Fragen mir beantwortet, Third Person oder First Person, je nachdem. Ich glaube, anhand der vielen Leaks, die immer mal zwischendurch gekommen sind, wird es wohl ein Third-Person-Ding sein. Ich hätte es auch sofort erkennen müssen, weil es sieht schon sehr nach RE Engine aus, mal wieder. Aber ich war trotzdem ein bisschen noch nicht ganz auf der Höhe, als der Trailer gezeigt wird. Ich habe eher spekuliert, es ist vielleicht doch Silent Hill, vielleicht doch mal eine neue Marke. Das sieht nicht nach einem Remedy-Spiel aus, auch wenn das hier mit FBA anfängt. Aber ich muss sagen, ich habe mir den Trailer dann danach noch ein paar Mal angeschaut. Die können die mittlerweile echt gut machen, diese ganzen Story-Segmente, die drin sind. Und ich habe richtig Bock.
Ich habe auch Bock. Ich finde, wo du das gerade sagst mit der RE-Engine, die Gesichter haben da irgendwie mal was Eigenes. So, daran erkennt man diese Engine immer ganz gut, weil die nicht so überbordend real aussehen, sondern die haben so eine ganz eigene Künstlichkeit oder Spielhaftigkeit sich bewahrt in den Gesichtern. Also weniger bei ihm als jetzt bei ihr. Ja. Bei ihr sieht man das relativ deutlich, dass sie eben ein gerenderter Game-Character ist. Ja. Aber ja, ich habe auch Bock drauf. Also wir wissen jetzt nicht super viel darüber, außer dass Grace Ashcroft, die sehen wir hier, die Hauptrolle spielen wird, wohl die Tochter eines Charakters aus einem früheren Resident Evil Spiel.
Gehört nicht zu den Code Veronica-Leuten. Waren das die Ashcrofts oder die Ashfords?
Also die
Geschwister da.
Sie ist wohl die Tochter von einer Frau aus Resident Evil Outbreak. Jetzt
okay.
Bekanntesten Resident Evil unbedingt. Und es wird ja auch einmal hier kurz angesprochen, dass ihre Mutter wohl verstorben ist. Und dann geht es zurück nach Raccoon City. Und wir sehen natürlich einzelne Fragmente dieser in Schutt und Asche liegende Stadt, Schutt und Asche liegenden Stadt, inklusive Teilen des Polizeipräsidiums, was wir alle kennen und mögen. Und ich muss sagen, ich freue mich da schon auch drauf. Und ich finde es immer gut, wenn sowas angekündigt wird und man gleich konkret weiß, okay, 27.02. ist jetzt noch ungefähr ein Dreivierteljahr, kann man sich schon mal drauf freuen. Also ich bin voll der Vorfreude. Ich weiß nicht, wie ist bei dir, Olli? Bist du Resident Evil Spieler?
Ich sitze hier zwischen zwei Resident Evil Urgesteinen.
Zwei Resident Evils.
Zwei Resident Evils. Ja. Ich bin super spät in die Serie eingestiegen und zwar mit den Remakes von Teil 2 und 3. Teil 2 war mein allererstes Resident Evil, was ich jemals gespielt habe.
Guter Einstieg.
Und ich war, ich mag normalerweise Horror nicht so, aber ich war total geflasht von Teil 2 und habe das auf dem Steam Deck durchgespielt.
Nice.
Da die ganzen Titel extrem gut auf dem Steam Deck laufen. Dann habe ich mir direkt den dritten Teil geschnappt, habe den auch durchgespielt, fand den auch sehr gut. Der ist natürlich viel actionlastiger gewesen. Mhm. Und dann habe ich Village weitergespielt. Fand ich bisher, also ich bin noch nicht durch mit Village, aber so gut wie.
Okay.
Und ich bin jetzt so ein bisschen auf dem Resident Evil Train.
Mhm. Da musst du 7 machen unbedingt. Hast du VR daheim?
Ja.
Resident Evil 7 in VR.
Was war mit dem 4er Remake?
Das habe ich noch nicht. Das ist gerade im Steam Sale. Okay. Das ist, glaube ich, 50% reduziert. Ich bin kurz davor, es mir zu schießen, damit ich das auch weiterspielen kann. Dementsprechend freue ich mich tatsächlich auch sehr auf Resident Evil Requiem. Mhm. Einfach weil ich jetzt so diesen Zugang zu der Serie gefunden habe und durch die Neuinterpretation der Remakes für jemanden, der nicht diesen Nostalgiefaktor früher hatte, einen viel besseren Zugang jetzt gefunden hat und jetzt auch versteht, was so toll an diesen Spielen ist. Mhm. Deswegen bin ich jetzt auch ganz positiv überrascht über den neuen Teil und bin gespannt, wie das dann so wird, wenn man mal wieder nach Raccoon City zurückgeht, wobei das ja auch nur irgendwie einen kleinen Teil ausmachen soll. So.
Mhm. Wer weiß insgesamt natürlich, wie das. Ich habe mich jetzt nicht noch weiter mit Leaks und anderen Sachen beschäftigt. Ich habe noch ein bisschen drauf gehofft, dass Capcom hat ja immer gerne mal zum Summer Game Fest noch einen eigenen Stream gemacht, wo die nochmal Details gezeigt haben. Da gab es jetzt nichts von denen speziell und wir haben außer diesen 3 Minuten im Trailer noch nicht so viel gesehen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, haben die nicht eine Atombombe draufgeschmissen auf Raccoon City? Wie kann denn so viel über noch sein an Gebäuden? Funktionieren Atombomben direkt im Zentrum, im Epizentrum nicht ein bisschen anders?
Also man sieht da ja so einen großen Krater auch im Trailer. Ich glaube, da ist schon ordentlich was.
Okay, vielleicht war es dann wohl keine Atombombe, da kannst du auch nicht nach 20 Jahren nochmal direkt wieder zurück.
Oder? Das ist ja in den 90ern gewesen, da waren die Atombomben
nicht, wie sie heute sind. Da waren die noch nicht ganz so stark.
Kleine Atombomben.
Aber ja, ich bin sehr gespannt auf viele Details, wo du Nostalgie erwähnt hast, Olli. Es setzt natürlich nochmal auf sehr viel Nostalgie. Also alleine, wenn du dann diese speziellen Shots im Police Department siehst und wie jetzt das verlottete Eingangshalle da ist oder bestimmte Ecken, wo ich sehe, ach, da bin ich schon mal durch, das ist dieser Bus, wo man am Anfang da so durchgeht. Ich denke, das wird schon einen gewissen Aspekt spielen. Ne? Und wir kommen ja auch immer weiter. Ich meine, sie sind ja chronologisch irgendwie wieder verknüpft und da tauchen 100% irgendwelche alten Resident Evil Charaktere mit auf. So ein Leon S. Kennedy und ein Chris Redfield gehen ja auch stramm auf die 60 zu. Mhm. Na, wie werden die da noch verbaut? Wie sieht das da so inhaltlich aus? Ist so ein Staffelstab, der weitergegeben wird? Und ich bin auch bei dir, Fabian. Ich finde es sehr cool, wenn sie es offiziell ankündigen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie Februar einhalten werden. Und bisher sind alle, die dann so rausgekommen sind. Ich hatte eigentlich mit allen Games auf ihre eigene Art sehr viel Spaß seit dem Remake.
Ich glaube auch, dass sie zum einen ihre Engine jetzt gut kennen und wissen, wie sie darin gute Spiele machen und dass das Spiel wahrscheinlich auch nicht jetzt noch am Anfang der Entwicklung steht, sieht man auch daran. Capcom hat jetzt mittlerweile schon bestätigt, dass sowohl das hier als auch das Onimusha, was sie gezeigt haben, die sind beide auf der Gamescom auch spielbar. Mhm. Und das machst du ja nicht, wenn du denkst so, oh je, das zeigen wir mal noch lieber nicht für alle Leute öffentlich spielbar. Also wenn ihr Bock habt auf Resident Evil, das ist auf jeden Fall was ihr auf der Gamescom werdet spielen können. Was ihr jetzt schon spielen könnt, wir springen mal zum nächsten Thema weiter, das schiebt Olli immer mal ein, wenn er zwischen Resident Evil Spielen ein bisschen Zeit findet. Und ich weiß, dass ein Spiel ist, auf das du gewartet hast oder über das wir häufiger mal gesprochen haben in den letzten Wochen. Es geht um Dune Awakening. Seit letzter Woche teilweise schon im Early Access verfügbar. Heute am 10.06. ist, glaube ich, der offizielle Release-Tag für dieses Spiel, was jetzt rein für den PC erscheint von Funcom. Was sind deine Eindrücke, lieber Olli, zum Dune-Spiel?
Ja, ich habe das Wochenende nur auf Arrakis verbracht tatsächlich. Ich muss sagen, ich hatte ja schon im Vorfeld einmal einen Playtest gespielt, diese eine Woche, wo die Server online waren. Da hat es mich schon sehr angetan. Mein Ersteindruck hat sich eigentlich nur bestätigt, jetzt wo ich so 14, 15 Stunden reingebuttert habe. Mhm. Was nicht so viel ist in dieser Art von Spielen, aber ich bin, glaube ich, schon relativ gut vorangekommen dafür, dass ich alleine gespielt habe. Und es ist ein Survival-Crafting-Game angesiedelt im Dune-Universum, aber nicht basierend auf der Filmgeschichte, sondern auf einer Was-wäre-wenn-Geschichte. Also was wäre, wenn Paul Atreides nicht geboren wäre? So, was würde mit dem Universum dann passieren? Und genau, es ist von Funcom, die man ja schon von Conan Exiles kennt. Und wenn man Conan Exiles gespielt hat, dann fühlt man sich da relativ schnell zurecht. Man muss, glaube ich, auf jeden Fall Crafting und Survival mögen. Mhm. Sonst kann man mit dem Spiel gar nichts anfangen. Selbst wenn man, also da muss man schon wirklich ein Hardcore-Dune-Fan sein, um das Spiel dann trotzdem zu spielen. Aber jemand, der Bock auf Survival- und Crafting-Games hat, der wird mit dem Spiel wirklich extrem viel Spaß haben.
Kommst du da eher über den Weg hin, dass du eben Survival und Crafting magst, oder bist du großer Dune-Fan oder magst du beides vielleicht sogar?
Also ich mag Dune, ich bin kein riesen Dune-Fan. So, ich habe die Filme gesehen und den alten Film auch und kenne mich so ein bisschen mit dem Universum zurecht, aber ich mag das Videospielgenre Survival und Crafting, das mag ich schon ganz gerne. Und gerade jetzt dieses Sci-Fi-Setting spricht mich natürlich noch mehr an als in Conan Exiles, das Conan-Universum, wobei das Conan-Universum natürlich extrem genial ist, also Conan. Und ja, fängt typisch an wie jedes andere Crafting-Game. Man hat nichts und muss sich so ein bisschen über verschiedene Stufen eben nach oben bauen. Angefangen mit einer eigenen Basis und dann die immer weiter ausbauen. Es gibt verschiedene Charakterklassen, die man wählen kann, die mit jeweils unterschiedlichen Fähigkeiten starten. Mhm. Es gibt so eine Soldatenklasse, der hat irgendwie so einen Grappling-Hook. Es gibt aber auch hier meine Klasse ist die Bene Gesserit-Klasse. Ja. Die kann dann mit Gedankenkontrolle Gegner zu sich rufen zum Beispiel oder sich auch teleportieren. Und ja, das servertechnisch ist es ganz interessant aufgebaut, weil es gibt halt einen Server, auf dem man spielt. Also es gibt natürlich mehrere Server, die man auswählen kann, in denen diese Anfangswüstengebiet stattfindet, und das ist alles ein reines PvE-Gebiet. Mhm. Und dann gibt es aber nochmal ein großes Gebiet, das ist die Deep Desert sozusagen. Die ist, ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter? 300 Quadratmeter, also ein riesen Wüstengebiet.
Quadratkilometer, oder?
Ja. Gut. und das ist quasi ein gesammelter Server, wo sich alle Server drauf versammeln können. Mhm. Mit mehreren hundert Spielern gleichzeitig. Das ist dann aber ein PvP-Gebiet, wo man dann später Spice ernten kann. Und man kann dann mit seinen großen Ornithoptern reinfliegen und Spice-Sammler auf die Wüste raufsammeln, mit seiner Gilde dann dort Spice sammeln. Mit der ständigen Gefahr natürlich von einem riesigen Wurm verschluckt zu werden.
Gibt es denn in diesem ganzen PvP-Aspekt, den du jetzt beschreibst, auch so eine übergeordnete globale Weltordnung, weil für mich ist Dune ja immer, ich kenne das jetzt primär aus den Filmen, sei es jetzt der alte Film oder auch die neuen, dass es ja immer um diesen Konflikt geht zwischen Atreides und Harkonnen und wer sind die anderen nochmal?
Die Fremen.
Genau, und dass die auch so um die Vorherrschaft und letztlich um dieses Beiß kämpfen. Gibt sowas hier auch im Spiel, dass irgendeine Fraktion gerade global dann diese Welt kontrolliert und dass du auch einen Anteil daran hast, an diesem übergeordneten Konflikt, weil, korrigier mich gerne, Spiel ist ja nicht per se erstmal als Singleplayer-Spiel ausgelegt, sondern man soll das wahrscheinlich schon im Verbund oder gegen andere Menschen spielen.
Genau, es gibt die zwei Fraktionen eben im Spiel, für die man sich dann auch so ein bisschen entscheiden kann und für die Ruf sammeln kann, und es gibt globale Konflikte, die sich dann natürlich, je nachdem, wie man dazu beiträgt, entweder für die eine Seite oder für die andere Seite ausschlägt, was dann wiederum bestimmte Boni gibt, wenn die einen gerade quasi gewonnen haben und die anderen nicht. Und das ist so ein großer allgemeiner Konflikt, der sich nochmal über alles drüber spannt. Mhm. Wenn man aber wie ich jetzt als Einzelperson rumläuft, steckt man sich eher so seine eigenen Ziele. Mhm. Also ich bin jetzt dabei, ich will meine Basis aufbauen, dann will ich mir meinen ersten Ornithopter bauen, dann will ich damit rumfliegen. Und das frisst schon ziemlich viel Zeit, weil es ist sehr, ich will nicht sagen grindig, aber es nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch, die Sachen zu sammeln, die man eben braucht für seine Fahrzeuge und Flugzeuge und Equipment. Was mir jetzt auch passiert ist, wenn du stirbst, verlierst du erstmal nur einen Teil von deinem Inhalt, von deinem Inventar. Aber wenn du von einem Sandwurm gefressen wirst, verlierst du alles.
Okay.
Und das ist mir einmal passiert und mir war das gar nicht bewusst, dass ich alles verliere. Und dann bin ich halt einfach komplett nackt wieder in der Wüste gestanden.
Also theoretisch, wenn du dein geilstes Equipment gerade alles tragen würdest, es wäre einfach alles weg?
Es ist komplett weg und du musstest dann wieder von vorne craften.
Okay. Wie bei mir am Wochenende noch.
Auch wenn, du, nackt den, in der
auch
Wüste.
Wenn du den Wurm töten würdest, dann wäre es trotzdem weg. Das geht wahrscheinlich nicht.
Nee, den kann man nicht töten.
Kannst du den Wurm reiten?
Nicht, dass ich wüsste.
Okay.
Aber vielleicht irgendwann. Aber auf jeden Fall hat mir das schmerzhaft gelehrt, immer genügend Ressourcen in der Hinterhand zu haben, um die Sachen wieder zu craften, die man eventuell verliert.
Mhm.
Oder nicht so dumm sein und so lange in der Wüste rumfahren, dass man vom Wurm gefressen wird.
Mhm.
Weil man hat immer unten so eine Anzeige, die dann immer röter wird, die den Wurm halt anzieht, je nachdem, wie viele Geräusche du machst. Und irgendwann taucht der halt auf und verfolgt dich und frisst dich auf. Gibt aber natürlich auch Möglichkeiten, das zu umgehen, indem man so fährt, dass man eben nicht auf dem Sand unterwegs ist, sondern immer so am Rande von Steinen unterwegs ist. Oder fliegt, aber so weit bin ich noch nicht. Was man hier gerade sieht, ist so ein bisschen die Story-Mission, die es gibt, um die Charakter-Progression weiter voranzutreiben. Das sind so bestimmte wie heißt es auf Deutsch? Trials.
Prüfungen,
so heißt es, danke. Wo man dann immer wichtige Punkte vom Charakter freischaltet, wie jetzt bei mir unten zu sehen ist, diese lila Leiste mit der einen Fähigkeit, das sind dann so Spice-Fähigkeiten sozusagen. Es ist so ein bisschen wie ein Ultimate, was man einsetzen kann, was sich wieder aufladen muss. Du musst dafür Spice konsumieren, damit sich die Leiste auflädt. Wenn man zu viel konsumiert, dann muss man auch wieder eine lange Zeit warten, bis sich das wieder regeneriert, weil man dann quasi so ein bisschen zu viel eingeschossen
ist. Ist ein bisschen high.
Die ist ganz zu high. Ja, und allgemein, die Welt ist, wie man hier sieht, ist ziemlich groß. Und man ist ziemlich lange auf seinem Sandfahrrad unterwegs, von A nach B.
Ist jetzt vielleicht Zufall in deinem Material, das sieht ja jetzt alles sehr nach Wüste und offenen, leeren oder, also man jetzt nicht wertend, aber relativ leere Umgebung aus. Gibt es in der Welt auch große Städte oder wirklich große Siedlungen, sowas in der Art?
Es gibt Siedlungen, die erreicht man, wenn man in so Handelsposten einen Piloten Geld in die Hand drückt und der fliegt einen dann dahin. Das sind so größere Hubs.
Mhm.
Also ich war jetzt schon in einer größeren Stadt, das ist so eine Art Social Hub, wo es verschiedene Händler gibt, die dann wiederum dafür da sind, wenn du eben in dieser Wüste Spice gesammelt hast, kannst du das dann da einlösen gegen Endgame-Items.
Mhm.
Also letztendlich baut alles darauf hin, dass man irgendwann in dieser PvP-Area unterwegs ist, um Spice zu sammeln, um eben mit den verschiedenen Währungen das Endgame-Gear sich zusammen zu farmen. Soweit bin ich aber noch nicht. Das geht eben, glaube ich, auch erst, wenn man seinen eigenen Ornithopter gebaut hat. Ich bin jetzt ungefähr eine Stufe davor. Ich bin jetzt dabei, mir meinen Wüstenbuggy zu bauen. Und das wird mich, glaube ich, noch ein paar Abende fesseln, bis ich soweit bin. Vor allem, da man eben doch viel unterwegs ist und bestimmte Ressourcen so verteilt sind, dass man schon ziemlich viel Zeit braucht, eben um wieder zu seiner Basis zurückzukehren und dann dort weiter vor sich hinzubauen. Du kannst, glaube ich, 3 Basen haben insgesamt, die man dann auf der Welt ein bisschen verteilen kann. Und ja, das Ganze ist ein bisschen aufgebrochen, manchmal auch durch Cutscenes, wie man hier sieht, die die Story auch vorantreiben.
Die sind dann Englisch oder hast du es bewusst auf Englisch stehen?
Die sind auch, deutsche so auf Option. Englisch. Okay. Also es gibt, glaube ich, kein deutsches Voice-Over. Ich habe es hauptsächlich auf Englisch gespielt, weil wenn ich im Internet was suchen wollte,
ja,
das ist es bei Wikis sehr schwierig, wenn ich den deutschen Begriff suche, dann finde ich das immer nicht.
Ja, stimmt. Gerade vor wirklichem Launch dann
ja.
Ist es häufiger ein bisschen schwierig. Ich finde es da ja ganz erstaunlich. Ich habe, glaube ich, gestern oder irgendwann am Wochenende gelesen, dass die schon um die 100.000 Concurrent Player bei Steam hatten, obwohl es nur diese Pre-Release Phase war. Und die Bewertungen sind ja auch sehr, sehr gut bei Steam bisher. Würdest du das teilen? So, ich sag mal jetzt ganz ehrlich, für anhand dessen, was ich sehe und das, was du mir beschreibst, denke ich so, ja, klingt wie so ein relativ typisches Spiel dieser Art, was mich persönlich jetzt, glaube ich, nicht so wahnsinnig reizen würde zu spielen. Aber was macht das Spiel jetzt besonders? Oder warum würdest du sagen, kommt das gerade so gut an, vielleicht auch bei dir?
Ich glaube, das ist einfach diese immense Größe der Welt. Das Setting ist extrem cool. Und eben diese spätere Möglichkeit, eben in dieser großen, offenen Wüste unterwegs zu sein, spornt mich irgendwie immens an, dahin zu kommen erstmal. Mhm. Es ist auch diese Wüste ändert sich auch wöchentlich. Also es kommt einmal die Woche ein großer Sturm. Mhm. Der macht diese Wüste einmal komplett platt. Und die verändert sich dann auch von den Interessenspunkten, die so verteilt sind. Das heißt, es gibt jede Woche was Frisches, was man da eben machen kann. Und ich bin einfach großer Sci-Fi-Fan und so dieses Survival-Sandbox-Ding ist einfach was, wo man abends immer gut reinhüpfen kann, um ein bisschen... Da sterbe ich.
Oh nein, da hast du dein ganzes Equipment verloren.
Da habe ich mein ganzes Equipment verloren.
Jetzt bist du gleich nackt in...
Ah. Ein schöner Moment für so ein Videoende, finde ich.
Ja. Ja, auf jeden Fall, wie du schon meintest, dich würde es jetzt nicht so ansprechen, weil du nicht wahrscheinlich in diesem Genre so drin bist. Ich habe auch, wenn man wirklich nichts von Survival Sandbox, also wenn man das nicht so das Genre verein ist, wird man mit dem Spiel, glaube ich, keinen Spaß haben. Aber wenn man auch nur ansatzweise Bock auf das Genre hat, dann ist man sehr gut in Dune Awakening aufgehoben. Mhm. Und vor allem, der Launch ist ja auch erst heute. Mhm. Und es wird auch kontinuierlich natürlich neuen Content geben, der jetzt über die nächsten Monate irgendwann erscheinen wird. Es gibt auch einen Season Pass, wo jedes Mal neuer Content dabei ist. Und ja, mir hat es super viel Spaß gemacht. Schön. Und Konsolen-Release soll, glaube ich, auch irgendwann erscheinen. Es gibt, glaube ich, noch keine genauen Infos drüber, aber Conan in Exiles gab es auch für Konsole.
Stimmt.
Es lässt sich komplett mit Controller spielen. Mhm. Ist auch gut gelöst, die Steuerung. Ich habe es viel mit Controller auch gespielt tatsächlich. Weil ich saß dann vor dem Computer und hatte meinen Sohn so im Arm, während er geschlafen hat und wollte dann weiter zocken und dann kam ich nicht mal in die Tastatur und dann habe ich einfach mit Controller weitergespielt, während das Baby so im Arm geschlafen hat. Und habe weiter auf die Sandmonster eingeschossen.
Geschichten, die man dann später schön erzählen kann. Ja, ich mag Sci-Fi an sich auch sehr gerne, war nie so direkt im Dune-Universum mit dabei. Ich mag den 84er-Film und bei den anderen bin ich auch im Kino dabei gewesen. Ich habe tatsächlich ein bisschen Conan Exiles gespielt. Kleines bisschen nur, ist ja auch nicht unbedingt mein Genre, aber ich verstehe schon, was so der Appeal dahinter ist. Ich durfte mich da so ein bisschen im God-Mode austoben, also ohne, dass ich die Materialien sammeln, auch mal ein bisschen so craften kann und Sachen bauen kann. Und ja, ich finde es trotzdem erstaunlich, dass was auch Fabian dann gesagt hat. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass da so ein großer Zuspruch ist, weil das sah eben wie ein Spiel unter vielen, rein einfach so gesprochen aus von Leuten wie mir, die sich nicht mit dem Franchise und auch dem Genre so super gut auskennen. Zeigt wohl, dass da das Verlangen nach A, mehr Survival und Crafting und B, mehr Dune in Videospielform da ist. Ich hätte lieber mach mal ein schönes Remake vom RTS oder so. Das Westwood-Ding.
Oh ja, da wäre ich auch dabei.
Auch nicht ganz mein Genre, aber es ist ja der Erfinder, ne?
Ja.
Von RTS.
Naja, Herzog hat es schon vorher gemacht.
Ja, aber in der klassischen Form, sagen wir mal.
Das stimmt. Das war ein bisschen anders. Falls ihr noch mehr sehen wollt zu Dune Awakening, Freitag gibt es hier ein Let's Play. Lars und Walle werden sich das anschauen ab 18 Uhr. Dann könnt ihr es auch live gespielt noch mal ein bisschen mit anschauen. Vielleicht coacht Oliver dann einfach zugeschaltet über Audio die Noobs, wie sie da sitzen. Das sage ich jetzt einfach. Wahrscheinlich haben die noch mehr gespielt als du.
Ich glaube, die haben keine Ahnung davon.
Machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Es ist ein Spiel, das schon lange angekündigt war und jetzt endlich gibt es einen vollen Namen, es gibt Details, es gibt einen ersten Trailer, es ist das kommende Spiel von IO Interactive, den Hitman-Machern, und zwar ist es das James-Bond-Spiel 007 First Light. Es erzählt so ein bisschen die Origin-Geschichte eines jungen James Bonds, der mit Mitte 20 loszieht, um seine ersten Aufträge zu erfüllen. Und er ist damals schon so ein bisschen so Unterordnung, ist nicht so seine große Stärke offensichtlich, aber trotzdem scheint er ein wertvolles Asset zu sein, um den Weltfrieden zu gewährleisten. Ich weiß nicht, wie es euch beiden ging. Ich hatte bei dieser Bei dieser Anfangsgeschichte hier mit, ja, seine Eltern haben sich geopfert und dann ist er da abgestürzt, dann ist er hochgeklettert. Das ist schon die gleiche Origin-Geschichte wie Lara Croft in der Reboot-Trilogie so ungefähr, oder?
Ja, vielleicht kannst du die Verbindung schaffen. Da Arrow Interactive war mal bei Square, Square war mal Eidos, dementsprechend hast du die Tomb Raider-Verbindung so. Aber es soll wahrscheinlich eher noch einen schönen Backdrop für diese Interpretation von James Bond bieten. Ich kann dir schon mal sagen, an sich, ich vertraue Arrow Interactive. Wir erwarten ja quasi Hitman mit James Bond.
Ja.
Ein bisschen actionlastiger hier. Allerdings, ich bin vielleicht zu sehr Boomer in der Hinsicht. Das ist so ein Jungspund. Ich weiß ja nicht. Mein junger Bond ist Anfang 40 und nicht Mitte 20. Und nicht hier so ein...
Noch ein Chauvi-Schwein.
Vielleicht gehört das ja auch nochmal dazu, wobei das ist etwas, was sie ja ganz anpassen können. Aber so, ich hätte mir zumindest so Daniel Craig-Style so ein bisschen was in der Richtung erwartet. Der war ja auch quasi noch am Anfang seiner Karriere, am Anfang bei den Filmen.
Naja.
Und ich weiß nicht, ob ich mir so also, der hat sich noch nicht verdient, so cocky zu sein und da so rumzulaufen. Der muss ja erstmal seine Sporen verdienen. Ich weiß noch nicht ganz. Ich glaube, ein bisschen was von Tom Cruise. Ich will auch sagen, wie heißt der von The Boys, der Sohn von Dennis Quaid da?
Ja.
Ja, hat auch ein bisschen was davon. Ja, also ich finde schon interessant, aber ich muss mich noch überzeugen lassen.
Ich glaube, du musst irgendwann mal versuchen, so eine Verjüngung zu machen von so einem Franchise, weil sonst holst du halt nur die Leute ab, die sagen, ja, ich habe ja schon James Bond geguckt, als noch Sean Connery
so,
James Bond war. Du willst da auch mal hingehen, dass die Leute, die auf TikTok abhängen und ihre Vapes rauchen, dass die auch sagen, oh, der neue James-Bond-Film, den will ich gerne gucken.
Ja, aber das würde ich auch verstehen in der Hinsicht, wenn James Bond nicht so ein Franchise wäre, was sich eben über 50 Jahre immer erneuert hat. Und so weit zurück ist es zumindest nicht dann hingegangen. Es ist ein Aspekt, der bisher nicht bedient wurde und es kann sehr gut sein, dass du damit vielleicht in modernen Zeiten dann noch mehr Leute dann abholst. Aber ich kriege ja so ein Uncharted-Gefühl, wenn ich den dann so sehe.
Ich finde das gar nicht schlimm. Ich wollte nämlich jetzt gerade noch mal auf das Spiel so ein bisschen zurücklenken. Wenn ich ehrlich bin, ich finde die Hitman-Spiele von der Idee her und vom Konzept und von den Freiheiten und den Möglichkeiten, die man da hat, immer toll. Ich möchte die aber selber nie spielen, weil die so ein bisschen langsam sind, weil man so viel vorausplanen muss und so. Wenn die jetzt sagen, wir machen hier eher eine Art Uncharted draus und es ist weniger Schleichen und ein bisschen mehr Action und hier mal ein Quicktime-Event, ey, kann man von mir aus machen. Finde ich, glaube ich, okay, hätte ich auch Bock drauf, würde ich spielen.
Sollen ruhig mal machen und tun. Also ich werde es mir auf jeden Fall auch angucken. Ich bin jetzt mehr dann eben Filmfan bei James Bond und kenne mich jetzt nicht mit der Bücherlore so sehr aus, die dann im Hintergrund steckt. Es ist nur eben dann mein Boomer-Gefühl, das sich so weiterhält. Ich bin vielleicht auch nicht repräsentativ für die meisten Leute. Wenn es geil ist und es ein bisschen actionlastiger ist und nicht nur, ich hätte schon Bock auf das Hitman-artige Schleichen und sich so in den Sandboxen so alles in Ruhe angucken und seine Mission erledigen. Aber vielleicht gehe ich da auch und kletter irgendwo rum und fahre mit einem Speedboot hin und
her. Olli, ist das dein Ding? Spricht dich das an?
Jein. Also für mich ist es schon wieder irgendwie auch wieder ein bisschen zu viel Action im Trailer gewesen, ehrlich gesagt. Das ist auch das Problem, was ich mit der Uncharted-Reihe habe, ist, dass es immer diese Shooting-Gallery-Sequenzen gab, wo man schon immer gesehen hat, ah, hier ist eine Mauer mit Munition. Jetzt werde ich 10 Minuten lang Schergen abknallen, bis ich wieder durch irgendwelche Tempel klettern kann. James Bond ist natürlich auch immer viel Action gewesen. Aber ich hoffe, dass es nicht nur Action wird.
Das glaube ich nicht.
Sondern auch ein bisschen tiefgründiger, mit ein bisschen mehr Gehalt, dann kann es auf jeden Fall cool werden. Der Trailer sah an manchen Stellen so ein bisschen aus wie so ein Videospiel, was man sich in einem Film vorstellt. So ein bisschen. Also ja. Die ersten Ingame-Szenen waren so, wie heißt das Spiel, was heute rauskommt?
Mind's Eye.
Oh ja, ja. Wo es keine Vorabversion gab. Und
Leslie Benzies, dem Monster.
Genau, so ein bisschen Vibes habe ich mit dem Trailer gerade bekommen, was das Gameplay angeht. Aber wir wissen ja, dass sie gute Spiele können. Ich bin auch nie mit der Hitman-Serie warm geworden. Ich habe die irgendwie auch alle und ich habe sie alle mal angespielt.
Mhm.
Aber wie du schon meintest, dieses Planen um den Mord herum, das war mir immer alles zu zeitaufwendig. So, jetzt muss ich überlegen, wie ich den umbringe. Ach, ich will ihn doch einfach umbringen.
Es ist aber ein spezieller Geschmack und das kann Dio Interactive eben sehr gut. Dieses eher Entschleunigte, das Planerische, fand es auch sehr cool, dass eben Hitman mit den aktuelleren Spielen wieder ein bisschen mehr zu dieser Formel zurückgekehrt ist, wo sie zwischendurch mal ab und zu mal ein bisschen actionlastiger auch gehabt haben. Also ich habe ganz früh noch Hitman 1 und 2 noch auf dem PC dann gespielt und die aktuellen dann da. Und ganz ehrlich, als ich gehört habe, die machen James Bond, habe ich gedacht, ja, genau, das passt. Wobei James Bond ist auch Action, ne? Darf man
auf jeden
nicht unterschlagen, gerade im Filmfranchise. Und wenn es vielleicht sich so die Waage hält, dass es sich mischt. Kein Uncharted-mäßiges Action-Adventure, das dann so die Versatzstücke mit Ballern, Klettern, Rätsel lösen so zusammenmischt, sondern vielleicht hast du ab und zu auch mal. Und jetzt kommt, du musst jetzt hier die Botschaft infiltrieren und dort dich ausgeben als der Attaché von Kurtmenistan, irgendwelche erfundenen Länder und alles. Das hätte ich zumindest aber auch gerne dran. Das kann nur IO Interactive so gut.
Alright, machen wir weiter mit einem anderen Spiel, das auch auf der State of Play gezeigt wurde. Ich habe es primär auch deswegen reingepackt, weil ich den zweiten Teil so, sehr, sehr gut fand. Das war so ein bisschen für mich auch mit der Einstieg in diese sehr schwere Art von Actionspielen. Es geht um Nioh 3. Kommt Anfang nächsten Jahres raus, neben der PS5 auch für den PC. Ich habe mir die Demo runtergeladen, weil hier an der Stelle nochmal der Hinweis, ihr könnt euch auf der PS5 eine Demo runterladen, die gibt es zeitlich begrenzt, bis zum 18.06. kann man die zocken und wenn man es schafft, die durchzuspielen, dann wird man später in der Vollversion einen bestimmten Helm erhalten, wobei ich mir nicht sicher bin, wie viel der so wert ist, weil ich habe schon in dieser Demo andauernd Loot gefunden und auch ganz viele verschiedene Rüstungsteile und neue Waffen und so. Und ansonsten habe ich gedacht, ach ja, das ist Nioh, also dieser etwas japanisch angehauchtere Art von Souls-like-artigen Spielen. Mit einem großen Kniff noch, dass man jetzt wechseln kann zwischen Samurai- und Ninja-Klassen. Und der Samurai ist eher so ein bisschen das klassische Nioh-Spielgefühl, während der Ninja deutlich schneller unterwegs ist und du sehr viel flotter agieren kannst und Feinde auch besser umrennen kannst und sowas. Dafür machst du ein bisschen weniger Schaden. Also ich glaube, sie wollen so ein bisschen dieses Schnelle und Actionlastige zusammenbringen mit dem eher etwas überlegten und langsameren Kampfsystem, was die Vorgänger hier und da teilweise ausgezeichnet hat. Die waren ja jetzt auch nicht per se langsam. Ich weiß nicht, hat außer mir noch jemand von euch eine Demo reingespielt?
Ich habe sie bisher runtergeladen, aber aufgrund der vielen Sachen, die los waren, bisher noch nicht spielen können. Wobei ich auch zugeben muss, Nioh 2 hatte mich schon ein klein bisschen abgeschreckt, weil es hat mir richtig in die Fresse geballert, Schwierigkeitsgrad technisch.
Ja, es ist auch, es hat sehr, sehr viele komplizierte Sachen und so verschiedene Dinge, die du verinnerlichen musst, wie sie miteinander korrelieren und was das jetzt macht und was du da aufladen kannst und was das bewirkt. Das macht Teil 3 jetzt in der Demo auch nicht so optimal, weil es dir super viele Sachen einblendet und versucht zu erklären, wenn du denkst, Alter, ich habe doch gerade erst angefangen. Lass mich mal 3 Monster umhauen.
Diese Kombination jetzt mit diesem Charakterwechseln, funktioniert das als Nioh-Erfahrenen für dich ganz gut? Weil es sonst hatten sie ja auch das Wechseln der Stellung, je nachdem welche Loot du hast, was ja auch nochmal wichtig war zum Kontern und allem drum und dran. Ersetzt es das oder hast du immer noch die Stellung, die du dann machen kannst pro Charakter? Also ist das ein Element, was gut so zusammengreift?
Ja, sie haben versucht, das sehr dynamisch einzubinden. Du kannst es einfach über eine Schultertaste quasi zu jeder Zeit machen. Und wenn du das, du siehst, die Gegner haben natürlich auch farbkodierte Angriffe und bei so roten Attacken, wenn du genau im richtigen Moment diesen Wechsel machst, dann löst du dadurch quasi auch eine Art Block der Attacke des Gegners aus und kannst ihn dadurch zurückwerfen. Das soll auch dazu, glaube ich, ein bisschen motivieren, dass man nicht einmal sagt, oh, ich bin jetzt der Samurai und das mache ich jetzt bis zum Spielende, sondern dass du die Spielweise adaptierst, je nach Situation und Gegnern, die da gerade auf dich zukommen. Und ich finde es gut, dass sie generell versuchen, da was Neues dem noch hinzuzufügen, weil das treibt auch mein Interesse jetzt wieder ein bisschen nach oben, weil wir natürlich in diesem Genre keine Unterversorgung an neuen Spielen haben. Und ich dann auch denken würde, oh Gott, Nioh, so gern ich das mochte, wie du schon gesagt hast, das war knüppelhart, der zweite Teil. Da muss man echt erstmal die Bereitschaft wieder für aufbringen, zu sagen, da lasse ich mich jetzt drauf ein. Aber ich mochte die Demo oder ich mag sie. Und wie gesagt, guck da nochmal rein. Auch für dich vielleicht, Olli, das ist schon ein cooles Spiel. Ich weiß gar nicht, wie du generell zu dieser Art von Spielen eigentlich stehst.
Zu so Souls-Titeln?
Ja.
Das Fass machen wir jetzt nicht auf. Mhm. Aber Nioh habe ich gespielt. Nioh 2 auch ein bisschen. Aber jetzt, wo ich Nioh 3 sehe, mich reizt es irgendwie gar nicht, weil es sieht aus wie More of the Same, was wahrscheinlich für Fans von Nioh gut ist, weil die More of the Same haben wollen. Aber wenn ich schon, also irgendwie, wenn ich sehe Sengoku-Ära, das ist so ein bisschen das Zweite Weltkrieg-Setting von damals, wo jedes Spiel im Zweiten Weltkrieg war, habe ich das Gefühl, diese Ära habe ich jetzt so oft gesehen in den letzten Monaten und Jahren. Ich würde auch mal gern mal was ganz Frisches sehen wollen.
Nein, du spielst Ghost of Yotei, wenn das mal raus ist.
Ich habe nicht mal Ghost of Tsushima durchgespielt.
Echt nicht?
Oh, das könntest du gerne
mal
machen.
Das hat mich so verloren, weil ich die Open World so unglaublich langweilig fand und tot. Nein, das Fass machen wir auch nicht auf. Das ist ein Thema für ein Game Talk Spezial.
Das machen wir, wenn das Spiel rauskommt.
Ja, nochmal, ich hatte ein kleines Nioh 2 Trauma damals. Ich durfte es vorab anspielen, bevor es rausgekommen ist. Bin mit dem Zug, ich glaube, nach Frankfurt gefahren. Und auf dem Rückweg bin ich 7 Stunden mit der Deutschen Bahn liegen geblieben und musste gerettet werden aus der Bahn. Und wir sind dann irgendwie so mit so Bimmelbussen dann in verschiedenen Städte gefahren worden. Glaube ich sogar teilweise interviewt von der lokalen Presse. Oh,
wurdest du auch interviewt?
Ich glaube, ich stand dahinter und tauchte irgendwo auf.
Gewunken.
Habe ich so gewunken kurz in die Kamera. Komm ich jetzt ins Fernsehen?
Sehr schön.
Nein, Herr Görgens.
Apropos Trauma. Ich habe bei einem nicht ganz unähnlichen Spiel am Wochenende leider ein Trauma erlebt. Denn bei der State of Play wurde auch der DLC zu Lies of P gezeigt und dann direkt veröffentlicht.
Shadow Dropped.
Geil, ich habe ja richtig Bock. Ich habe das Hauptspiel ja vor kurzem erst durchgespielt, fand es wirklich mega gut. Habe gesagt, hier PSN, nimm meine 30 Euro, schmeiß den Download an. Dann vergehen ein paar Stunden. Ich bin, glaube ich, zwischendurch bei der Arbeit oder so. Dann komme ich wieder nach Hause, will das spielen, starte das Spiel, merke so, okay, stehst da ganz am Anfang des Spiels, weil ich hatte es offensichtlich durchgespielt und habe dann, was ich nie mache normalerweise, irgendwie das New Game Plus gestartet, weil ich einmal gucken wollte, okay, wie reagieren die Gegner jetzt im New Game Plus darauf. Dann bin ich einmal in dieses Hotel gelaufen, Hotel Grad oder wie das heißt, falls ihr das Spiel gespielt habt, und da stehe ich jetzt so ein paar Minuten im Spiel. Dann merke ich, ich kann den DLC nicht spielen, weil mir fehlt irgendwie ein Item im Inventar, was man dafür braucht. Dann google ich das und dann steht so, ja, dieses Item, da hat man Zugriff drauf ab Kapitel 9. Ich so, ja, okay, aber ich habe es ja schon mal durchgespielt. Wie komme ich denn jetzt da hin, wenn ich schon, ich habe es einfach schon mal abgeschlossen. So, nein, das geht leider nicht. Du musst einen Spielstand haben, der jetzt gerade ist, egal ob das dein erster ist oder New Game Plus 1, 2, 3 oder 27. Du musst in diesem Spielstand mindestens in Kapitel 9 von 11 sein. Und das würde für mich effektiv bedeuten, ich müsste jetzt, um diesen 30 Euro teuren DLC spielen zu können, wahrscheinlich nochmal mehr Spielstunden investieren, als der DLC überhaupt später lang sein wird, wo ich mir denke, ja, so gern ich dieses Spiel mag, das mache ich nicht.
Ja.
Also zumindest nicht in unmittelbarer Zeit, weil ich habe es halt wirklich vor Wochen oder vor wenigen Monaten durchgespielt und das könnte das Spiel noch so toll sein. Ich würde jetzt auch Elden Ring nicht nochmal von vorne anfangen, 30 Stunden spielen, nur um dann DLC spielen zu können.
Weil so sehr ich Lies of P gemocht habe, ich glaube für Elden Ring hätte ich es nochmal gemacht, wenn ich nicht so ein Save gehabt hätte. Das ist ja die gleiche Thematik dort. Du brauchst ja auch keinen durchgespielten Save, sondern einen relativ am Ende, um Shadow of the Erdtree Tree zu spielen. Dann hast du aber auch nochmal deine 40 Stunden mit rausgekriegt. Bei mir kommt noch erschwerend hinzu, also da, auf das Problem wäre ich auch gestoßen. Ich bin auch im New Game Plus quasi, weil ich es einmal dann komplett durchgespielt habe. Allerdings, ich hatte es auch im Game Pass durchgespielt, PC Game Pass. Und einerseits ist nicht nur mein Game Pass abgelaufen, den kann man zwar wieder erneuern, aber ich glaube, das Hauptspiel ist auch raus aus dem Game Pass. Dementsprechend müsste ich es mir wahrscheinlich dann nochmal in dieser Fassung holen, gucke, ob mein Save noch funktioniert, dann den DLC holen und dann nochmal bis dahin durchspielen. Und ich habe zumindest das Glück, dass ich es relativ nah zum Launch dann damals durchgespielt habe. Also es ist wieder, ich bin noch nicht so ausgelaugt, was es angeht, aber wieder vor der Herausforderung zu sein, im New Game Plus mit wahrscheinlich nochmal erhöhter Schwierigkeit. Ich weiß jetzt nicht, ob die neuen Schwierigkeitsstufen auch im Hauptspiel anwendbar sind, die jetzt
sind
damit dabei
sind. Da jetzt
sind
drin. Klar, du könntest jetzt einfach sagen, du stellst den Schwierigkeitsgrad, also der alte Schwierigkeitsgrad ist jetzt der höchste und es gibt noch zwei darunter. Ich könnte natürlich sagen, ich rush da jetzt nochmal durch. Ich will auch, es ist jetzt gar kein Werturteil über den DLC, der mag sicherlich cool sein und so. Ich finde nur generell, ich weiß, dass das Spiel das auch nicht alleine so handhabt, aber finde, man könnte da generell als Regel mal festlegen, wenn man schon mal ein Spiel abgeschlossen hat und du bist im New Game Plus, dann finde ich, kann man sagen, dass den DLC doch einfach so verfügbar machen, weil das einfach echt blöd ist, wenn man es nicht vorher merkt. Und dann hast du diese 30 Euro rausgeballert und denkst so, oh nee, da habe ich jetzt aber in den nächsten Wochen keinen Bock drauf.
Ganz im Ernst, auch wenn du da, das Spiel ist mittlerweile ein bisschen älter, Witcher 3 hat es eigentlich richtig gut gemacht. Da kannst du ja direkt hinspringen zu den DLCs, wenn du neu anfängst. Und dann wirst du mit ein paar Generic-Statuswerten dann ausgestattet. Aber die sagen nicht, nee, spiel noch mal deine 20 Stunden, um Wine and Blood oder was anderes zu zocken. Gib mir die Option, lass mich da hinspringen.
Genau.
Ein paar Generics und fertig aus. Vielleicht schaltet das auch nur frei, wenn ich den DLC kaufe.
Ja.
Warum nicht? Da haben sie ja Geld.
Fairerweise will ich noch kurz sagen, bevor es von euch jemand denkt, ich habe letzte Woche hier den DLC zu Sea of Stars empfohlen, der funktioniert genauso, da musst du auch das Hauptspiel durchgespielt haben, aber A, ist der umsonst und B, habe ich da einen Spielstand bekommen für die Steam-Version. Ich habe jetzt bei Lies of P eben das auf der PlayStation gespielt und da fällt so eine Möglichkeit dann flach. Ich glaube, bei Lies of P behelfen sich gerade viele Leute, habe ich bei Steam gesehen, indem sie einfach sagen, ja, hier geht zu irgendeiner Modding-Seite, lad den Spielstand runter, spielt es dann so. Vielleicht werde ich es irgendwann doch noch mal bis dahin spielen und dann noch mal über diesen DLC sprechen, aber im Moment kann ich euch da leider nicht mehr Eindrücke zu geben. Was Oliver aber vielleicht kann, zu einem Spiel, was erst vorgestern angekündigt wurde. Wir wussten es schon ein bisschen vorher, deswegen hat Oliver das auch schon vorher spielen können und hat schon, wie ich gehört habe, 1 bis 2 Tastaturen dabei verschlissen. Ist das richtig, Olli?
Nee, so schlimm war es nicht. Berserk or Die heißt das Ganze. Das kommt vom Publisher, die auch Vampire Survivors gepublished haben. Nicht derselbe Entwickler. Mhm. Das ist der große Unterschied. Und ja, wie man schon sieht, das große Gimmick an dem Spiel ist, dass man die Angriffe die Tastatur macht, die aufgeteilt ist in 2 Areale, linke Seite, rechte Seite. Und je mehr Tasten du gleichzeitig drückst, desto stärker ist dein Angriff.
Ich finde es sehr dumm.
Es klingt erstmal sehr dumm. Es sieht auch dumm aus. Deswegen habe ich mich da auch dabei gefilmt, wie ich auf meine Tastatur hämmer. Es bringt natürlich nichts, extrem fest zu hauen. Es reicht, viele Tasten gleichzeitig zu drücken. Es macht schon Spaß. Ich weiß nicht, wie lange es Spaß machen wird. Und es ist auf jeden Fall nicht so ein krasser Suchtfaktor wie bei Vampire Survivors, was ja wirklich ein Riesen-Hype war. Ja. Das war so, kam aus dem Nichts und hat die Leute total gefesselt. Das ist so ein was, wo ich sagen würde, das spielt man fürs Gimmick und hat dann auch Spaß damit ein paar Stündchen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie die Langzeitmotivation ist.
Was kostet das denn?
Oh, das ist
wahrscheinlich auch eher so. Ich guck mal eben bei Steam.
Ich habe es auch vorab ein bisschen spielen können. Also bin ich jetzt so super erfahren im Vampire Survivors, aber mir wurde dann auch nochmal nahegelegt, das ist ein neues Spiel von den Vampire Survivors Leuten, Publisher dementsprechend. Ja. Ich habe den Eindruck, es soll ein bisschen so sich an Vampire Survivors anheften, weil von wegen das war ja, das kann jeder in die Hand nehmen und du machst nur den Stick in irgendwelche Richtung und du wirst schon Belohnungsprinzip ausgelöst. Mhm. Und hier ist es ja so dieses simplifizierte, ich muss nicht genau eine Steuerung kennen, sondern nur auf Bereiche auf der Tastatur hauen und das ist eine komplett eigene Eingabemöglichkeit. Wenn das auch so den Zugang vereinfacht für viele Leute, geht viel in den Bildschirm ab und ich mache dann sowas. Dann, dass da vielleicht sich so ein ähnlicher Suchtfaktor einstellt. Ich habe es nur kurz dann angespielt und mal gemacht, weil ich noch nicht ganz so das Gefühl für diese Kombos da habe. Ich haue auf diese Bereiche drauf. Dann gibt's aber noch schmal in der Mitte der Tastatur, das sind die Bereiche, wo ich blocken kann in die gewissen Richtungen.
Ja.
Und die zum Beispiel zu treffen mit meinen Zeigefingern in der Mitte und da nochmal genau hinzugucken, bin ich jetzt auf dem Block, bin ich nicht auf dem Block, macht's viel komplizierter.
Und ich jetzt schon die Any-Key.
Ja, also anstatt, dass ich hier vielleicht dann einen Controller hätte und dann ist links und rechts angreifen und ich kann mein Timing oder so machen, vielleicht geht das ja auch nochmal optional, ich habe es jetzt nur mit der Tastatur.
Es geht auch mit Gamepad tatsächlich.
Ja, dann ist es wahrscheinlich so simplifiziert, das ist die linke oder rechte Richtung, die du dann mal machen kannst. Ich hatte aber auch mit der Tastatur nicht das Gefühl, wie kombiniere ich die Sachen? So, dann stehe ich da, ich drücke drauf und er greift in irgendeine Richtung an und dann steht er erstmal für eine halbe Sekunde und dann kommt das nächste. Also, wie kommt dieser geile Flow dann so zustande? Das muss man zum Beispiel das Drehen machen, indem man die Maus dann greift und genau, schnell hin und her bewegt. Und schon war das nicht so intuitiv wie in Vampire Survivors. Also, wenn das der Ansatz sein soll, ich glaube, das kann gut funktionieren, aber vom Schema bin ich nicht überzeugt.
Kostet 3,59 €.
Ja, dafür ist es okay.
Und plus die Tastaturkosten mit einrechnen. Ne?
Wie ist das denn? Kann das Spiel das irgendwie handhaben auf Systemebene, dass keine Funktionstasten und so, dann dass du nicht die ganze Zeit, oh, da geht mein Mailprogramm auf, jetzt habe ich Lautstärke laut und leise oder ich drücke Steuerung alt entfernen und starte den Rechner neu. All diese Sachen werden dann unterdrückt in dem Moment.
Also ich habe bei meiner Tastatur den Spielemodus eingestellt, dass die Windows-Taste deaktiviert ist, damit ich nicht aus Versehen irgendwie da drauf komme. Ich habe schon aus Versehen eine Bildschirmaufnahme gestartet mit irgendwelchen Hotkeys, die ich gedrückt habe und so. Ja. Also
bei mir ist auch irgendwelche Menüs aufgetaucht, glaube von der Grafikkarte, die ich nicht kannte. Ich dachte, habe ich noch nie gesehen vorher.
Also es kann durchaus passieren, ja. Also mir ist es jetzt 1-2 Mal passiert, es war auch nichts Wildes. Aber ja, also es ist vor allem anfangs durch diesen Ausdauerbalken, der sich immer auffüllt, nur dann kann man ja schlagen. Es ist ein bisschen lahm, aber gerade dann, wenn man halt auch Items aufhebt, die einem ganz viel Ausdauer zum Beispiel geben oder noch extra Angriffe und sowas, wird es dann irgendwann auch extrem schnell und dann explodiert es halt einfach nur noch überall links und rechts und die Goldmünzen fliegen überall raus und dann ist es schon irgendwie geil, weil du halt nur so rumhämmerst und alles stirbt und du sammelst die Münzen ein und so. Für so ein 2-3 kleine Ründchen am Abend, um so ein bisschen auf der Tastatur rumzuhauen, und für den Preis finde ich es vollkommen okay. Ich habe es auf dem Steam Deck auch ausprobiert, so wie ich jedes Spiel auf dem Steam Deck ausprobiere.
Du hast links und rechts draufgehauen auf den Touchscreen.
Ich habe auf den Touchscreen draufgehauen. Deswegen habe ich jetzt auch so Fehler auf dem Display. Nee, aber da ist es so, du kannst halt mit den Schultertasten dann links, rechts angreifen. Und wenn du beide, also dann drückst, machst du den schweren Angriff. Also es ist dann nicht mehr so spaßig, wie auf der Tastatur rumzuhauen. Es geht auch mit dem Gamepad. Aber das macht irgendwie den Sinn des Spiels ein bisschen kaputt. Und die Performance auf dem Steam Deck war leider irgendwann nicht mehr so gut, was mich überrascht hat. Aber durch diese ganzen Partikeleffekte und Münzen, die rumfliegen, ist das Steam Deck nicht mehr hinterhergekommen.
Ist wie die, was war das auf der Switch, Vampire Survivors, dass irgendwann in den Standbildmodus geht, wenn da zu viel abgeht? Ich meine, da gab es irgendwie so die Switch-Version, wo es einfach nicht mehr hinterherkommt mit den ganzen Partikeln.
So ungefähr wird es auf dem Steam Deck auch laufen mit dem Spiel.
Ja, man sieht es ja, es ist ja Run-basiert, wo du zwischendurch dann immer wieder mal so Verbesserungen auswählst, wird gerade verdeckt von unserem Interface, da ist aber auch noch so die Dauer des Runs gerade unter der Energieleiste unten links. Also da kann man sich schon auf diesem ganzen Kram orientieren. Ich glaube so, wenn es mehr kosten würde als 3 Euro, schieß mich tot, könnte man es hinterfragen. Aber das einfach mal machen und probieren, ob es einem zusagt, ist natürlich möglich.
Ja, kostet so viel wie eine Leberkassem. Also
weniger wahrscheinlich.
Oder? Ja, wahrscheinlich.
Heutzutage, ja.
Schreibt mal in die Kommentare, was bei euch eine Leberkässemme kostet. Und wo wir gerade schon bei Spielen sind, die nicht auf dem Steam Deck laufen oder laufen werden. Epic hat ja auch einen Stream gemacht, der fiel letzte Woche wieder in dieses geile Zeitfenster zwischen wir nehmen den Game Talk auf und wir veröffentlichen den Game Talk, nämlich State of Unreal. Und da war auch Witcher 4 ein Thema. Ich sage jetzt bewusst nicht, da wurde Witcher 4 gespielt, weil alle haben großen Wert darauf gelegt zu betonen, das ist eine Technik-Demo, die wir da sehen. Das ist kein Gameplay, das stand auch nochmal in der Pressemitteilung von CD Projekt, sondern es geht um die Technik, die für das nächste Witcher-Abenteuer dann verwendet wird. Ich habe das ein bisschen jetzt zusammengehackt, wir müssen uns ja jetzt nicht nochmal eine Viertelstunde zu Gemüte führen, die teilweise dann auch sehr technisch ist und man viel über den Wald einfach nur fliegt. Wir sehen eben Ciri, die hier unterwegs ist und mit ihrem Pferd, Kelpie heißt es übrigens, und reist im Rahmen eines Monsterauftrags in eine Hafenstadt namens Waldrest und man ist generell in einer neuen Region unterwegs, die wir noch nicht vorher in den Spielen gesehen haben, namens Kovir. Und betont wurde, das Ganze laufe so auf einer PS5 mit 60 Bildern.
Ace PS5, oder?
Ja, genau.
Mit Raytracing.
Und da habe ich gedacht, ey, das macht ihr ganz schön schlau, das so zu zeigen. Und genau wie bei GTA, wo ja auch dieser Trailer angeblich auf einer Base PS5 lief. Weil es gibt natürlich Leute, die gucken wirklich mit der Lupe dann auf alles drauf. Und wenn die irgendwo was sehen, was nicht hundertprozentig perfekt ist, dann, wenn das jetzt auf PS5 Pro wäre, meine ich, gesetzt den Fall, dann würden die sagen, ja, okay, das ist ja nicht so tolle. Aber wenn das so jetzt der Fall ist, könntest du sagen, na gut, da ist noch Luft nach oben. Das kann ja auf einem PS5 Pro oder auf einem geilen PC dann noch besser werden. Also ich glaube, du würdest dir keinen Gefallen tun, da irgendwie die beste Konsole für herzunehmen, weil die Leute dann auch gleichzeitig sagen würden, ja gut, auf den ollen, normalen Konsolen wird das nicht mehr funktionieren. Ja. Und auch wenn das jetzt nur eine Technikdemo ist und dieses Spiel vielleicht noch 1, 2, 3 Jahre weg ist, wenn das so ungefähr aussehen wird und all diese Unreal-Features tatsächlich nutzt, fände ich schon nicht so schlecht.
Boah, tatsächlich. So eben gucken, wie viel dann über ist, das als kuratierte Demo, da laufen ja auch bestimmt nicht die KI-Routinen dahinter, sondern das ist alles programmiert von den Charakteren, die da rumlaufen und sich bewegen, da muss ja auch nochmal Rechenleistung da sein. Ich finde es erstaunlich, wie schnell sich irgendwie so das manifestiert hat, dass, ah ja, die Base PS5 oder die Xbox Series X sind ja nicht mehr so dolle. Ja, du hast ja mindestens dann die Pro, aber es sind immer noch starke Konsolen,
ja,
musst du sagen.
Aber die sind schon 5 Jahre alt, ne? Und die waren schon damals halt jetzt nicht top of the line damals. Die sind halt deswegen gute Spiele, weil die Hardware, weil die Anpassung nur für eine Konfiguration gemacht werden muss. Aber unter PC-Hardware wären die schon nicht mehr so toll.
Ich würde sagen, aber nichtsdestotrotz, du kriegst immer noch ein sehr gutes Grundniveau, was du auf einer PS5, also besser als mit vielen Billo-Grafikkarten, die du im PC machen kannst, wo das dann ausgerichtet ist, dass du da wirklich dann die Raytracings und Polygone und sonst was da dahin ballern kannst. Wenn es zumindest ansatzweise diese Dichte da erreicht und wirklich dieses Belebte, was da ist, weil das ist ja auch etwas, was dann sehr viel für die Stimmung da sorgen kann und innerhalb vom Gameplay vernünftig funktioniert sehr gerne und wir haben ja auch immer noch ein bisschen so Ehrfurcht vor der Unreal Engine 5. Guck mal, was alles möglich ist mit diesem noch immer noch relativ neuen Spielzeug, was die Entwickler jetzt dann da haben. Und wenn das ein gutes Showcase dafür ist und die Spiele in den nächsten Jahren weiter so ausschauen, warum nicht? Ne? Ich würde es dann auch dann auf einer PS5 spielen. Grafikkarte hole ich mir nicht neu dafür. Also passt das schon.
Olli, freust du dich da drauf?
Ja, Witcher 3 ist eines der Spiele, die ich immer gespielt habe und nie durchgespielt habe.
Oh.
Mea culpa, also es hat mich nie so krass gefesselt, dass ich es unbedingt durchspielen musste, im Gegensatz zu Cyberpunk, was ich grandios fand, abgesehen vom Launch. Also Da lässt sich drüber streiten.
Genau umgekehrt beschreiben, aber so.
Dementsprechend freue ich mich auf jeden Fall auf ein neues Witcher. Vielleicht schaffe ich auch mal bis 2028 den dritten Teil durchzuspielen. Ich fand, diese Präsentation kam so ein bisschen wie Karl aus der Kiste. Irgendwie aus dem Nichts auf einmal Witcher 4 Gameplay, was es nicht ist. Aber ja, wenn das auch nur ansatzweise so aussieht, wie es hier präsentiert wird, dann freue ich mich darüber, dass ich eine neue Grafikkarte gekauft habe.
Die ist dann aber nicht mehr gut genug.
Wenn ja, wahrscheinlich.
Du kaufst einen 9070 XT, ne?
Ja. Und ja, also es ist ein bisschen so verbrannte Erde natürlich mit CD Projekt Red, was Neuankündigungen von Spielen angeht und wie das Spiel im Endeffekt dann ist. Ich finde, sie haben sich natürlich so ein bisschen erholt davon, im Endeffekt, wie Cyberpunk dann gepatcht wurde und wie sie es dann behandelt haben. Und der DLC war ja grandios gut, aber dann war das Spiel ja auch schon in einem Zustand, dass es gut war. Dementsprechend hoffe ich einfach, dass sie für Witcher 4 gelernt haben, dass wir jetzt nicht wieder so ein kaputtes Irgendwas vorgesetzt bekommen. Von daher, dieser Vertical Slice sah cool aus, keine Frage. Was jetzt im Endeffekt wirklich damit dann passiert, keine Ahnung, ob es genauso aussehen wird. Ich würde mich natürlich freuen, weil es ja schon teilweise ausgesehen hat wie, weiß nicht, wie Gemälde,
wirklich
fotorealistisch.
Ich warte auf die wütenden YouTube-Thumbnails, wo dann so Leute ganz grimmig reinschauen, da so ein Pfeil auf so eine Pfütze Wasser und da steht ganz groß Downgrade drüber. Ja, da warte ich jetzt schon drauf.
Das ist wie die schon ihre Switch 2-Konsolen vor Launch hatten, dann so getitelt haben und dann funktioniert sie nicht mal so, weil einfach der One-Patch nicht leicht...
Worst Screen ever, habe ich auch schon gelesen.
Das ist Quatsch. Aber das ist nochmal ein Thema für gleich. Die Switch 2 ist nämlich ja auch erschienen, aber das ist so ein großes Fass, dass wir gleich da nochmal aufmachen müssen. Da gönnen wir uns vorher ein kleines Verschnaufpäuschen. Hallo, herzlich willkommen zurück hier beim Game Talk. Und wir haben es eben schon anklingen lassen. Natürlich wollen wir noch mal ein bisschen mit ein paar Tagen Abstand jetzt über den Launch der Switch 2 sprechen. Vielleicht, falls ihr letzte Woche hier bei Rocket Beans mal eingeschaltet habt, am Donnerstag wurde hier mehr oder minder erfolgreich Mario Kart World gespielt. Auch Anwesende haben daran teilgenommen. Am Freitag habe ich mit Janina noch ein paar Launch-Titel im Let's Play gemacht. Aber natürlich braucht man dann noch mal so ein Wochenende dazwischen, um sich noch mal in Ruhe hinzusetzen, alle Spiele noch mal in Ruhe ausprobieren, mal die Hardware wirklich zu testen, mal zu gucken, wie gut ist der Akku. Spoiler, er ist nicht so gut. Und ich würde das Thema gerne nochmal aufgreifen. Jetzt haben wir einen in der Runde, der hat noch keine Switch 2. Olli, wie fühlt sich das jetzt an? Alle Welt spricht darüber, alle Welt spielt Switch 2. Hast du jetzt schon so FOMO mittlerweile oder geht's noch?
Gar nicht.
Okay.
Also mich hat es vorher nicht tangiert und mich tangiert es immer noch nicht. Ich werde mir eine Switch 2 holen, auf jeden Fall, aber bestimmt nicht in den nächsten 12 Monaten.
Okay.
Vielleicht auch erst, wenn es die Switch 2 Lite gibt oder die Switch 2 OLED oder irgendwie sowas. Aber aktuell sehe ich für mich gar keinen Grund, 500 Euro auszugeben. Ich glaube, das Geld kann ich woanders besser investieren. Nur wegen Mario Kart, weiß ich nicht, weil es auch so ein Spiel ist, was man irgendwie einmal abends mit Freunden betrunken spielt.
Oder mit deinen Kindern.
Ja, aber das eine Kind ist...
Abends mit den Kindern betrunken spielen, ja.
Das eine Kind interessiert sich nur für Roblox. Und die anderen beiden Kinder sind nicht alt genug, um Videospiele zu spielen. Und bis die alt genug sind, gibt es auch eine Switch 2 OLED.
Okay. Ja, ich glaube auch, wenn man nicht so sehr auf die Nintendo-Franchises scharf ist, und das bist du, glaube ich, ja nicht, du bist jetzt nicht der größte Mario-Fan oder so, dann verliert es natürlich noch mal ein bisschen an Anreiz. Ich habe dennoch am Wochenende noch mal viel auch Mario Kart World gespielt, auch mal so ein bisschen in die anderen Modi reingeschaut, abseits der Multiplayer-Runden, die wir hier gemacht haben. Ich habe so ein paar Online-Rennen gemacht. Ich finde diesen K.O.-Rennen-Modus tatsächlich ganz cool. Da fährt man ja so eine längere Verkettung an Rennen und jedes Mal an der Ziellinie scheiden die letzten vier aus. Ist jetzt absolut kein innovativer Modus im Rennspielgenre. Das haben andere Spiele auch schon gemacht vor vielen Jahren unter dem Namen Eliminator oder sowas in der Art. Aber ich finde, das macht Spaß und es funktioniert auch gut. Ich hatte generell auch den Eindruck, ich weiß, dass die Eindrücke hier sehr gemischt sind, nach dem, was ich so gelesen habe, dass die Online-Performance okay ist. Ich hatte auch nie sonderlich lange Wartezeiten. Das Gute ist ja, dass du nicht einfach nur auf einen Lobbybildschirm glotzt, sondern du fährst einfach dann in der Open World ein bisschen rum, solange wie die Lobby halt gefüllt wird, bis dann genügend Leute am Start sind. Und es ging immer super fix. Klar, das Spiel ist jetzt neu. Es ist eins der Top-Spiele. Natürlich sind da viele Leute unterwegs. Allerdings, dieser K.O.-Modus hat natürlich ein ähnliches Problem. Das wird Gregor vielleicht gleich unterschreiben können auf Basis seiner Eindrücke vom Donnerstag. Es ist jetzt schön und gut, dass du 24 Karts auf den Strecken hast, weil das natürlich nochmal ein bisschen mehr Action bedeutet. Es ist auch technisch cool, dass das geht. Das Gleiche gilt ja übrigens hier für die Grand Prix auch. Hier bin ich so ein bisschen im Solo-Grand Prix unterwegs. Aber es bedeutet auch, dass jetzt quasi auf der Zielgeraden der letzten Runde du abgeschossen werden kannst. Und statt 11 Leuten überholen dich dann jetzt eben 23 Leute. Mhm. Und alles das, was du vorher gemacht hast, wird dann zunichte gemacht. Das ist ein Faktor, der natürlich auch im neuen Mario Kart einfach eine große und manchmal auch frustrierende Rolle spielen kann.
Ja. War mir auch im K.O.-Modus, als ich den auf dem Event vor 2 Monaten gespielt habe, auch mir passiert. Bin so bequem, so 10 Plätze noch drin im Ranking. Kriege ich dann ein Bullet Bill oder einen Panzer ab, was auch immer das war. Und auf einmal bin ich so einen Platz dahinter und werde rausgeworfen. Und dann ist es natürlich noch mal frustrierender, wenn du gerade in dieser K.O.-Runde drin bist. Ich bin auch bei dir, ich finde die Idee sehr cool, man es dann so umsetzen kann, aber der Frustfaktor kann umso höher sein, weil das Mario Kart-Prinzip ist eben noch das gleiche mit es kann sich alles super schnell verändern. Und ich würde auch nochmal ergänzen, also ich habe es mir jetzt nicht extra mit Mario Kart nochmal geholt, weil ich jetzt nicht der super-duper Mario Kart-Fan bin. Ich kann schon super sehen, dass die Leute, die darauf stehen, auch echt viel Fun damit haben werden. Und es ist natürlich unglücklich, dass es niemand im Vorfeld richtig spielen konnte, um vernünftige Reviews damit zu bekommen. Wie äußert sich das jetzt mit der Sandbox, wo man unterwegs ist? Ist dann Nintendos Versprechen eingelöst worden, dass wir die Wertigkeit von 80 respektive 90 Euro da haben und deshalb kriegt es auch diesen hohen Preispunkt, weil wir so viel drin haben dementsprechend. Aber ich habe dann schon gemerkt, das sind so ein paar Sachen, wo ich erstmal damit warm werden muss. Du kannst auch gerne ergänzen, vor allem beim Grand Prix-Modus habe ich zum Beispiel gemerkt, ich würde schon gerne auch mal mehrere Runden so gefühlt haben bei vielen der Strecken, weil die sind ja jetzt so aufgebaut, dass du quasi, es ist zwar in Runden aufgeteilt, es sind mehr Streckenabschnitte, weil genau. Du fährst ja nicht so viel wirklich im Kreis, also kann ich auch die Strecken nicht wirklich lernen, sondern habe sie erst mal einmal gefahren und dann vielleicht beim nächsten Grand Prix. Und das sind so Sachen, die es mir noch ein bisschen schwieriger machen.
Genau, man muss sich da so ein bisschen reinfinden, dass eben diese Mittelteile der Grand Prix eher so Verbindungsstücke sind, wo man von einem Stück zum anderen fährt. Und im Grunde kannst du die Welt und auch diese Wege auch kennenlernen, wenn du alleine diesen Open-World-Modus spielst, den kannst du immer vom Hauptmenü aus aufrufen. Wir sehen den hier gerade, das nennt sich freies Fahren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde vieles an dem Spiel sehr gelungen. Es gibt super viele Fahrer, das Fahren macht Spaß, es sieht schön aus, es läuft immer flüssig. Diesen Solo-Modus hier in der Open World, finde den ein bisschen dröge, offen gesagt. Also du fährst dann rum und ab und an findest du mal so blaue MP-Switches und dann geht so eine kurze Mission los. Manchmal auch lange Missionen, das ist super random, auch was die Schwierigkeit angeht. Sowas wie hier, fliege durch die Baumkronen hindurch oder hier wird dann mal eben, das ist sehr nett, da wird dann Ghost Valley 1 aus dem Super Nintendo nochmal aufgebaut in diesem Geisterbereich. Aber du hast keine richtige Nachvollziehbarkeit auf der Karte von wegen, wo sind überhaupt so Switches? Wie viele von diesen Missionen gibt es noch? Wie viele habe ich geschafft? Es sind wohl overall so um die 200. Und dann, wenn du die machst, am Ende kriegst du halt auch nur die gleichen Sticker, die du halt bekommst, wenn du auch im Singleplayer vorankommst, wo du auch noch Fahrzeuge und so freischaltest. Aber ich sag mal, Sticker sind für mich immer so ein relativ schwacher Antrieb. Mhm. Und ich sag mal, wenn sie es jetzt schon geschafft haben, wirklich so eine Open World frei befahrbar zu machen auf der Switch 2, warum sind sie nicht hergegangen und haben endlich mal dieses Konzept von Diddy Kong Racing genommen, dass man sagt, hier in der Ecke, da ist der Grand Prix und da brauchst du aber erst so und so viel Sterne, um da hinzukommen und den spielen zu können. Es gibt ein paar NPCs wie diesen Elefanten bei Diddy Kong, mit dem du zwischendurch mal quatschen kannst. Es kommt mal irgendwie zu einem Bosskampf gegen irgendeinen großen Gegner, den du auf einer Spezialstrecke besiegen musst. So ein zusammenhängendes Ding draus zu machen. Ich finde, dieses Rumfahren, so wie es jetzt hier ist in der Form, das bleibt im Spaß für mich sehr deutlich hinter dem zurück, was sonst Mario Kart ausmacht und was in diesem Spiel auch alles drin ist. Aber das macht es noch mehr für mich zu eher einem dezenten Upgrade von Mario Kart 8. Und die hätten wirklich die Chance gehabt, da in anderen Bereichen auch durch die Open World was Größeres, noch Besseres daraus zu machen.
Ja, also mit Diddy Kong Racing sprichst du was an. Das ist immer noch mein liebster Kart Racer. Mhm. Einfach weil auch so Singleplayer-Content-mäßig das genau wie mit der Progression und Erkunden und verschiedenen Vehikeln und da der Bosskampf. Ich fand, das war sehr gut gepaced und ich habe es vorne und hinten mehrfach durchgespielt. Mhm. Also war auch spielerisch und optisch damals richtig gut gewesen und sowas in der Art haben wir ja nicht nochmal bekommen. Wenn man das jetzt in den Kontrast packt, nicht nur Diddy Kong Racing, sondern so Sandbox Racing gibt es ja recht häufig im Genre. Mhm. So angefangen von Burnout Paradise damals, was so richtig popularisiert hat. Aber es gibt ja viele, wo du in so eine Sandbox reingeworfen wirst. Ja. Und die fühlen sich trotzdem dann auch einigermaßen lebendiger an. Du wirst herausgefordert an Ampeln zu einem spontanen Rennen, wo da mal ein bisschen was passiert. Du hast diese Freischaltelemente, die nicht nur Skins und andere Geschichten da sind. Und wenn es jetzt sowas wäre mit Barrieren, wo du nochmal irgendwie so durchgehen kannst oder was da auch anderes passiert, außer ob ich jetzt in der Lobby warte, damit das nächste Rennen losgehe oder da um die Kurve drifte, irgendwas macht es für mich auch nicht so sehr aus, wenn ich das schon das x-fach gemacht habe. Also das ist jetzt alles, wie gesagt, das ist noch super früh und ich muss es dann auch mal richtig spielen, wenn ich es mir mal dann zugelegt habe. Allerdings klingt das alles noch ein bisschen entweder halbgar oder wir sind uns alle nicht bewusst, welche genialen Ideen Nintendo da verknüpft hat.
Also es kann halt auch sein, dass, ich meine, Mario Kart 8 haben sie auch oft geupdatet. Das ist ein Spiel, was ursprünglich mal von der Wii U kam und dann gab es später nochmal diese ganzen Streckenpakete und später war das ein sehr viel runderes und volleres Paket. Es kann ja auch sein, dass die später mal hingehen und sagen, hier ist ein neues neuer Landstrich für diese komplette Open World, der wird da jetzt dran geflanscht, kostet irgendwie 10 Euro oder 15 oder 20, I don't know. Und dann fügen sie da auch noch neue Modi oder Beschäftigungen hinzu. Und ich will das gar nicht, ich will es nicht so sehr an die große Glocke hängen. Ich glaube nur für Leute, die jetzt sagen, sie kaufen sich das primär, weil sie eine andere Singleplayer-Erfahrung erhoffen und dass sie da länger motiviert. Also die normalen Grand Prix, das habe ich echt easy am Samstag in super kurzer Zeit weggespielt, auch auf 150 Kubik überall Gold geholt. Es ist nicht wahnsinnig schwer. Dann siehst du den Abspann und denkst so, ja, okay, dann jetzt wohl Multiplayer.
Ja.
Und das ist schon immer so bei Mario Kart, aber ich glaube, da steckt noch ein bisschen Potenzial drin.
Multiplayer ist King da eben jetzt hier. Also nicht umsonst als beigepackter Titel bewusst günstig im Bundle nochmal zu haben, als wenn du es Retail dir holen kannst. Also holen sich alle das Bundle, werden alle gezwungen, Nintendo Switch Online zu holen, damit sie Multiplayer spielen können. Es gibt sonst nichts von Nintendo Großes, was zum Launch rausgepackt wird. Das wird jetzt durchforciert, richtig?
Ja. Es gibt aber noch ein anderes Rennspiel, was auch zum Launch exklusiv für die Switch 2 erschienen ist. Es ist deutlich, deutlich unbekannter, obwohl es auch nicht der erste Teil seiner Reihe ist, sondern schon ein Sequel, schon das dritte Spiel mittlerweile. Es geht um Fast Fusion. Ich habe das hier auch nochmal heute mitgebracht. Das habe ich am Freitag wenig ruhmreich mit Janina im Let's Play gespielt. Es ist kein Spiel, was man gut spielen kann und dabei noch ein Let's Play moderieren, weil man sich sehr konzentrieren muss. Das kostet nur 15 Euro. Ist ein typischer Future Racer, so im Stil von Wipeout oder F-Zero. Und das habe ich dann auch am Wochenende länger noch gespielt, als ich wollte. Ich habe auch alle Strecken frei gespielt, habe mich mit diesem Fusionsfeature beschäftigt. Das ist so ein bisschen der neue Gag jetzt in diesem Teil. Also es gibt so verschiedene Teams oder Raumschiffe quasi, die dann auch verschiedene Stats haben. Und du kannst Schiffe jetzt fusionieren.
Schön, dass rausgeschnitten hast, dass du gecrashed bist, ne?
Alle Crashs und Sachen, die mich doof aussehen lassen, schneide ich natürlich aus diesen Videos raus. Du kannst Schiffe jetzt quasi fusionieren zu neuen Modellen und dann idealerweise, das zeigt dir immer an, von wegen, was für ein Potenzial hat jetzt diese Fusion. Dann hast du am Ende dann ein Schiff, was in irgendeiner Disziplin oder vielleicht auch in zwei nochmal deutlich verbessert wird. Und dafür gibst du Ingame-Währung aus, die du dir auch über die Rennen verdienst. Und mir macht es Spaß. Es hat ein bisschen einen Nachteil und das betrifft leider auch den Großteil dieses Videos, weil das habe ich am Anfang meines Spielens gecaptured. Die erste Klasse, was quasi hier 50 Kubik entspricht, die ist wirklich relativ langsam. Es ist das, was wir hier sehen. Ab der zweiten Klasse, stellt euch das einfach sehr, sehr viel schneller vor. Sieht teilweise echt super gut aus. Hat vier, ist fast ein bisschen PC-spielartig, weil es vier Grafikmodi gibt, von denen immerhin drei mit 60 Frames laufen. Der 4K 30, der ist Quatsch, weil mit 30 Frames spielt man so eine Art von Spiel nicht. Und der niedrigste wiederum hat eine sehr niedrige Basisauflösung. Würde ich jetzt auch nicht empfehlen, aber die beiden dazwischen sind echt ein schöner Kompromiss aus Bildqualität und Auflösung. Und ich finde auf jeden Fall, wenn man so eine Art von Spiel mag, das hat jetzt gar keinen Online-Multiplayer oder so, da haben die bewusst gesagt, nee, machen wir nicht rein. Das ist ein Spiel für lokalen Multiplayer und für Singleplayer. Und ich find's cool. Und da ist jetzt auch für Singleplayer nicht signifikant weniger drin als in einem Mario Kart. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir gefällt oder ob du generell Fan der Serie bist.
Fan der Serie würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, aber ich habe es mir auch geholt, gerade so ein bisschen als Technik-Showcase und Rennspiel-Fan jetzt direkt. Fast RMX habe ich auch ein kleines bisschen gespielt damals. Bin da bei dir, den 4K30-Modus bei einem Rennspiel braucht man nicht unbedingt, wobei dann sieht man natürlich noch, was zumindest die Switch 2 zu leisten imstande ist. Mhm. Auch wenn es ein Budget-Game ist, ist es per se, aber sieht schon echt gut aus. Das ist natürlich jetzt nicht die Komponente wie bei einem Wipeout, dass du da Waffen und andere Sachen hast, mit denen du dann rumzimmern kannst. Also Geschwindigkeit und möglichst gut steuern ist das, was du da richtig gut drauf haben solltest. Da kannst du gerne ergänzen, Fabian. Ich hatte das Gefühl, ich mag die neuen Joy-Cons eigentlich ganz gerne. Sie steuern sich eben weicher und fühlen sich besser an als die alten. Aber mir fehlt da ein bisschen so die Präzision. Ich weiß nicht, ob es bei Fast Fusion jetzt so ist, dass die Steuerung doch empfindlich so wie die Gleiter so herumfahren, oder steuert sich das zum Beispiel mit dem Pro-Controller besser mit dem richtigen Analogstick?
Ich habe es tatsächlich nur mit dem Pro-Controller gespielt, weil ich das ja dann zum Capturen eben die Switch im Dock stehen hatte. Deswegen kann ich habe wenig bisher mit den Joy-Cons gespielt, auch damit zusammenhängend, was ich einleitend schon mal gesagt habe. Die Akkulaufzeit, da merkst du einfach, okay, Nintendo kann natürlich nicht zaubern. Und jetzt, wo sie sagen, okay, wir wollen eine potentere Hardware haben, die in 1080p Display hat und die auch wärmer wird und auch der Lüfter wird teilweise laut und so, und dann hält die halt auch mal nur 2-3 Stunden. Also es ist was ganz anderes als bei der ersten Switch. Ja. Und es war bekannt von Anfang an, also es gab direkt dieses Tech-Sheet, als du da Anfang April in Paris warst, und es wurde einfach nicht so sehr thematisiert. Ich glaube, wir haben ja mal darüber gesprochen, dass die Akkulaufzeit schlechter sein wird, und das ist sie. Und von daher, die Switch 2 ist für mich eher so ein bisschen verschoben in Richtung, würde ich eher als Heimkonsole verwenden, ja, als Handheld mitnehmen.
Also mein Akku in der Switch 1 ist eh jetzt komplett hinüber nach 7-8 Jahren. Ich habe ja immer noch meine Original-Switch da, habe ich schon gemerkt, das ist gut. Ich würde die Switch 2 jetzt auch eher mitnehmen. Aber selbst im Betrieb jetzt für die paar Tage, wo ich es probiert habe, habe ich auch den Eindruck, das zieht sau schnell. Vor allem, wenn du sowas wie dann aufwendigere Spiele da drin hast, Cyberpunk oder ja, Mario Kart konnte ich jetzt nicht probieren, aber es soll auch schon dann wirklich dich bei irgendwo zwischen 2 und 3 Stunden dann landen lassen, ja, pro Ladung. Plus ein Ding, was ich hatte, was wohl jetzt auch aktuell immer noch so ein bisschen der Gegenstand ist, bei der Switch 1, wenn du in den Standby-Modus gegangen ist, zieht's auch noch mal ordentlich was am Strom. Ich hatte es häufig mal, gehen in den Standby-Modus, nimmst 2 Tage später in die Bahn mit, mach an, hab 4% Akku oder so, ja, über. Es soll wohl immer noch ein Problem sein damit. Und anscheinend kommen jetzt so Firmware-Updates oder irgendwelche Lösungen, dass die Anzeige besser ist. Da gab's auch noch mal Sachen im, ja, Internet, wo wohl die Reststromanzeige nicht korrekt gemacht wird. Also der Akku und was da alles drumherum ist, ist alles noch Kraut und Rüben.
Ich habe komischerweise bei der Switch 1 oft das Problem gehabt, dass die Controller immer schnell leer gingen. Ich hatte dann eine relativ große Arsenal an Pro-Controllern und dann noch N64, Super Nintendo, Mega Drive, das war es, glaube ich. Und die benutzt du ja nur selten und die musste ich immer aufladen, weil die, wenn die ein paar Wochen liegen, ist dann echt jedes Mal der Akku leer gewesen. Aber sei es drum, das war ein Switch 1 Problem. Ich finde, wenn wir nochmal bei der Switch 2 jetzt bleiben und dann gucken, okay, was machst du denn über diese wenigen wirklich exklusiven Launch-Titel hinaus mit dem Gerät, hängt meiner Meinung nach die persönliche Freude oder auch das Gefühl, ob sich das jetzt gelohnt hat, davon ab, ob man Lust hat, nochmal Switch 1 Spiele zu spielen, entweder weil man sie so toll fand oder weil man sie nicht abgeschlossen hat. Das betrifft bei mir zum Beispiel Breath of the Wild. Und ich habe in dem Kontext auch nochmal Link's Awakening reingehauen. Link's Awakening ist eins von den Spielen, was ein Free-Update bekommen hat, also einfach einen Patch zum Launch jetzt. Und ich weiß, dass wir hier, wir haben es vor Jahren hier mal vorgestellt, glaube ich, in einem Review-Talk, als es rauskam, fanden das beide ganz toll. Und dass wir uns immer gewünscht haben, ey, kriegt man diese doofen Mikro-Ruckler aus dem Spiel? Und jetzt kaum, weiß ich nicht, wie viele Jahre später und eine Konsole später, haben sie es tatsächlich geschafft. Ich habe das Gefühl, es kommt ganz, ganz selten nochmal vor, dass es so kurz hakt. Aber es läuft sehr viel besser als auf der Switch 1 jetzt.
Ich habe Echoes of Wisdom probiert, also nicht das gleiche Link's Awakening. Und das gleiche Gefühl, ich habe da sogar bisher keine Ruckler bemerkt. Ich hatte mal so 20 Minuten in verschiedenen Locations mit da mal rumgeritten und habe mir Sachen da angeschaut. Ich hatte immer den Eindruck bei den Games, dass es für einen Switch-Nachfolger ausgerichtet war, ja, unlocked die Framerate. Ja. Die haben sich nicht dafür entschieden, das auf 30 FPS oder anderswo zu beschränken. Das hätte ich tatsächlich bevorzugt gegen diese Ruckelei und Hakelei, die man hatte. Und genau das ist der Vorteil. Wenn du jetzt nicht, sehen wir ein bisschen hier Breath of the Wild, die habe ich auch ausprobiert mit den Upgrade-Packs hier mit dabei. Ich glaube, wenn bei Breath of the Wild und Tears of the Kingdom nicht diese Zelda-Notes-Handy-Anbindung da wäre, an sich ist das, was wir hier sehen, auch nicht viel mehr als ein kostenloser Patch, den man da eher bekommt. Das ist richtig. Dass du intern mit einer höheren Auflösung renderst, dieser Cell-Shading oder Comic-Look, der passt ja echt gut, um dann höhere Auflösung zu laufen. Plus die 60 FPS geben dem Ganzen nochmal viel, viel mehr, dass du dann Fun hast, da unterwegs zu sein. Ich fand sowohl Breath of the Wild und auch Tears of the Kingdom mit dem grafischen Upgrade, da mussten sich andere früher mit Emulatoren behelfen, um da ihre Streams oder sowas damit zu machen. Und das gibt diesen Games auch nochmal komplett neues Leben. Mit dem Übertragen der Spielstände konnte ich auch direkt zum Beispiel meinen Breath of the Wild Save da laden.
Ja, also ich habe es ja schon oft erzählt hier, dass ich mit dem Spiel nicht so warm geworden bin damals und dann dementsprechend mit Tears of the Kingdom auch nicht. Aber jetzt, das macht mir so viel mehr Freude, jetzt einfach hier durch diese Welt zu laufen, weil man denkt, okay, das ist immer flüssig, kannst die Kamera drehen, das läuft smooth ab und so. Und da habe ich echt Bock, da jetzt nochmal richtig einzusteigen. Weißt nicht, hast du die Zeldas auf der Switch gespielt, auf der ersten?
Ich habe beides angespielt.
Auch das Link's Awakening vorher, weil das kann ich dir wirklich sehr empfehlen.
Link's Awakening nicht, aber Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Link's Awakening habe ich auf dem Game Boy gespielt. Mhm. Das war das Kindheitsnostalgie für mich.
Hatte da aber auch keine 60 Frames.
Ganz bestimmt nicht. Und auch weniger Farben.
Vielleicht schon. Vielleicht gar nicht.
Schon.
Ja. Nee, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Aber ja, ich bin mit den neuen Zeldas auch nicht so wirklich warm geworden. Das sind aber Titel, die mein Sohn verschlungen hat. Mhm. Breath of the Wild und Tears of the Kingdom hat der beides durchgespielt. Und super fasziniert gewesen von den Spielen. Ich bin da nie so wirklich warm mit geworden, auch weil ich gucke das an und ich sehe die technischen Aspekte.
Aber jetzt findest du ja richtig geil, die technischen Aspekte. Ja,
ich sehe die Texturen und die Sicht, da kann ich mich schon wieder aufregen. Aber
das ist Comic-Style.
Okay, it's a choice. Aber ja, also ich glaube, mit 60 Frames würde ich es jetzt spielen. Mhm. Weil mit 30 war es für mich unspielbar. Da bekomme ich einfach einen Schlaganfall, wenn ich das spiele. Ja,
Tears of the Kingdom eher 20 in vielen Fällen, wenn du dann die Tools verwendet hast. Bitte korrekt bleiben dann.
Okay, 20 Frames.
Nein, 30 bis 20.
20 bis 30. Ja, aber ich glaube, wenn es ein kostenloses Update wäre, würde ich es spielen. Aber jetzt nochmal Geld zu investieren, um bessere Framerate zu bekommen, meistens. Ja. Weiß ich nicht, ob es mir das wert
wäre. Aber du hast ja, wenn du ein Online-Abo hast mit Erweiterungspaket, sind die Zelda-Updates umsonst. Ja. Ich sage das gerade nur, weil ich mir schon die Überleitung zum nächsten Thema baue. Du darfst aber gerne noch was sagen, Gregor.
Hätte da noch maximal ergänzt. Du siehst übrigens jetzt die Diskrepanz zwischen manchen Cutscenes, die als Videosequenzen drauf sind, umso deutlicher, wenn es dann auf 30 FPS und Videoartefakte dann wechselt von 60 FPS und scharfer Auflösung. Also da ist der Kontrast nicht oder es wirkt nicht so kohärent wie auf der Switch 1, wo alles in 30 FPS dann meist gewesen ist. Und ich ergänze da gerne nochmal, ich glaube, das hätte alles ein kostenloses Patch sein können, wenn die nicht noch diesen Zelda-Notes-Kram dazu gepackt hätten, der bestimmt cool ist. Den benutze ich jetzt erst für Komplettisten, hätte ich jetzt eher gedacht. Na, also wenn ich da nochmal hingehen will, wo habe ich meine Perzteile, was auch immer ich da suchen möchte, damit, um so die letzten Schreine zu finden, bestimmt ganz nützlich, aber dafür würde ich jetzt keine 10 Euro ausgeben.
Also der Durchschnittsspieler, der Durchschnitts-Nintendo-User wird nie im Leben, glaube ich, Zelda spielen, nebenbei sein Tablet offen haben.
Und auch nochmal preistechnisch, wenn du die neu kaufst, das Modul 80 Euro für diese beiden Versionen. Mhm. Allerdings musst du auch noch mit draufrechnen, DLC gab es für Breath of the Wild, den musst du extra als Online nochmal kaufen. Der ist nicht
Motorrad.
Auf dem Motorrad ein extra Dungeon. Also ich hatte es schon freigeschaltet, deshalb war es hier auch mit drin mit dem 10 Euro Upgrade, aber das im Endeffekt gibst du dann 90 Euro für Breath of the Wild aus.
Das ist richtig und ist schon 8 Jahre alt.
Ja. Und es wird auch nicht günstiger.
Nee. Ja, das ist Nintendos Geheimnis. Die schaffen das immer, ihre Preise sehr konstant zu halten. Hast du, Gregor, die Gamecube-Spiele ausprobiert?
Ja, habe ich. Ich hatte jetzt nicht den Gamecube-Controller. Ich hatte auch keinen draußen gesehen, den man so mal kaufen kann.
Kannst du auch nicht kaufen. Den gibt es wieder nur bei Nintendo.
Nur bei Nintendo.
Bei den anderen, glaube ich, auch schon so. Ich habe da ein bisschen Wind Waker-Material aufgenommen. Mhm. Das können wir gerne im Hintergrund einfach nochmal laufen lassen
von Gamecube. Das Angebot ist noch nicht so üppig an Spielen. Wind Waker, Soul Calibur 2 und F-Zero. Mhm. Dann mit dabei in den verschiedenen Länderversionen, wo ich mir noch nicht so ganz sicher war. Aber ich denke mal, das muss schon von Haus aus drin sein. Wenn du die Euro-Version spielst, du konntest bei denen ja in den meisten Fällen 60 Hertz auswählen. Mhm. Und ich meine, dass es jetzt wohl schon von Haus aus drin ist, wenn du die Euro-Version anwählst, weil ich will nicht 50 Hertz-Version von Wind Waker und andere Sachen spielen, nur damit ich auf Deutsch die Texte haben kann dann da drin. Ansonsten ist die Emulation solide.
Fand ich auch.
Man merkt, dass die interne Auflösung ein bisschen höher ist bei den Polygonmodellen. Wind Waker eignet sich ja eh ganz gut dafür, mit dem Cell-Shading-Stil da höher die Auflösung zu drehen. Du merkst ein bisschen auch die Diskrepanz zwischen 2D-Elementen mit Schriften und andere Sachen, die da drüber liegen, die wirken schon, zum Beispiel bei F-Zero in den Menüs oder wenn dann irgendwie bei Soul Calibur du die Auswahl hast, die skalieren nicht ganz so geil und die sehen ein bisschen dumpfer aus gegenüber der schärferen Optik, aber es ist jetzt nicht so eine enorme Diskrepanz. Und gespielt haben sie sich auch auf dem normalen Controller gut. Was wichtig ist, ist da die Option, dass man tatsächlich die Steuerung nochmal einzeln jeden Button umändern kann.
Stimmt, ja.
Weil der GameCube-Controller hatte ja den A-Button in der Mitte und dann konntest du ja durch diese Nierenform Y, X und B quasi mit dem Daumen quasi so erreichen. Bei F-Zero gibt's das Problem, A zum Gas geben und Y zum Boosten, die sind nicht direkt übereinander. Okay. Das heißt, um da zu fahren und zu boosten, musste ich die Klaue verwenden, bevor ich jetzt die Steuerung umgestellt habe, um da parallel Gas geben und boosten zu können. Das sind so Problemchen, die zum Glück damit ausgehebelt werden.
Das macht F-Zero dann noch schwieriger, ist nämlich schon sehr, sehr schwer.
Ja, und auch da, ich habe nur die Joy-Cons, die ich dann benutzen konnte. Ich hoffe mal, dass vielleicht ich ein Update für meinen 8-Bit-Duo-Adapter bekomme, den ich an der Switch 1 benutze. Dann nehme ich nämlich das PS5-Bell einfach und weiß, dass ich mich da auf den Analogstick verlassen kann.
Hast du irgendwelche von deinen 8-Bit-Duo-Pads schon ausprobiert an der Switch 2?
Ja, an sich sollte ja einiges kompatibel sein, von wegen, weil Switch 1 Sachen kannst du ja auch damit connecten, aber ich benutze meistens so ein USB-Dongle, was so mit Bluetooth funktioniert, wo ich da direkt Xbox oder PS5-Controller dran packe. Und das ging noch nicht von Haus aus. Also das war noch nicht dran. Ich habe aber auch noch einen von diesen 30 Schieß mich tot, wie die heißen, die so im Gameboy, alten Gameboy-Look sind, die offiziell von 8-Bit-U sind. Vielleicht müsste ich die mal verbinden.
Ich glaube, da braucht man auch Updates. Also Nintendo hat es, glaube ich, generell schon geschafft, da viel inkompatibel zu machen. Also angeblich funktioniert auch kein einziges Third-Party-Dock, was es vorher gab. Und es gab ja auch welche, die nicht dafür gedacht waren, dass man die alte Switch da reinstellt, weil dann würdest du denken, ja okay, passt jetzt halt nicht wegen der physischen Form, sondern auch kleinere Sachen und so. Und da kommt aber überall kein Video-Out raus. Das heißt, wenn dann man quasi ein zweites Dock noch für zu Hause will, sei es jetzt für ein anderes Zimmer oder auch wenn man das zum Capturen benötigt, dann darfst du dir schön aktuell nochmal das offizielle Dock kaufen. Ihr dürft jetzt beide einmal raten. Du weißt es wahrscheinlich, weil ich es dir geschrieben habe. Olli, was kostet das Dock der Switch 2 einzeln, das Stück Plastik und das Netzteil?
109 Euro.
Ich hätte fast schon mit ein bisschen mehr gerechnet, weil it's Nintendo. Aber 109 Euro.
Ist schon eine Ansage.
Ja, es ist ja auch nochmal ein extra Lüfter mit drin. Der kostet ja bestimmt auch seine 4 Cent mehr.
Kann ich auch gegenpusten.
Wobei ich sagen muss, der ist bisher bei mir nicht angelaufen, zumindest mit den Sachen, die ich gespielt habe. Ich bin immer so ein bisschen empfindlich, was so Lüftergeräusche angeht. Auch lange Zeit mir nur PCs mit passiven Grafikkarten zusammengebaut. Deswegen aber bisher im Betrieb weder die Switch 2 und noch im Dock hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass er hochgejault ist. Vielleicht kommt das alles noch.
Hm. Genau, wir spielen natürlich weiter mit der Switch 2. Wir sind auch, glaube ich, beide noch nicht jetzt so am Ende, damit immer die ganzen Launch-Titel anzugucken. Es gab ja noch 2, 3, 4 andere kleinere Sachen auch. Da spielen wir nochmal rein. Wir haben nächste Woche hier Eddie zu Gast. Ich bin mir sicher, dass Eddie auch seine Switch 2 bekommen hat und da unterwegs ist und zocken wird. Da geben wir nochmal ein kleines Update dann. Wir haben ja noch ein paar Sachen, die auch in der zurückliegenden Woche noch angekündigt wurden. Gestern war ja zum Beispiel, vorgestern, war noch der Stream von Microsoft zum Thema Xbox. Da ein Spiel gezeigt, was leider kurz vorher schon geleakt ist, nämlich ein Prequel zur Plague Tale Reihe namens Resonance, A Plague Tale Legacy. Und ich kann hier sagen, freue ich mich mega drauf. Ich habe den zweiten Teil auch erst vor ein paar Monaten gespielt, fand die beide super gut.
Durchgespielt, Teil 2?
Durchgespielt. Okay. Finde das natürlich einen richtigen Weg hier zu sagen, okay, das muss ein Prequel sein, weil diese Geschichte ist an ihrem natürlichen Ende angekommen von Amicia und Hugo. Das hätte man jetzt nicht noch weiter erzählen müssen. Und deswegen spielt man jetzt hier Sophia. Das ist diese Plünderin aus dem zweiten Spiel, die mir, wie so viele Charaktere übrigens aus diesen Spielen, positiv in Erinnerung geblieben ist, weil ich finde, das war eine große Leistung der beiden Plague Tale-Spiele, dass die, ich finde, dass die spielerisch gut waren, die sahen toll aus. Aber das sind auch wirklich mal Spiele, die Nebencharaktere drin haben, die mich nicht irgendwie nerven. Die, also nicht nerven, aber auch nicht, finde die nicht belanglos oder so, sondern die haben irgendwie eine Funktion und ich mag die gerne und ich quatsche auch mal mit denen. Es gab ja zum Beispiel auch diesen Ritter, der am Anfang irgendwie Feind ist, so wie der Hound bei Game of Thrones und dich dann irgendwie begleitet. Und genauso auch Sophia, diese Plünderin, die hier unterwegs ist und hier auf die Insel des Minotaurus dann reist, wo sie neue Abenteuer erleben muss. Und es gibt angeblich wohl 2 Zeitebenen im Spiel, zwischen denen man hin und her springen kann. Also einmal die Zeit, in der Sophia da lebt, das ist wohl das Mittelalter, und dann eben die Antike. Und ey, ich freue mich total, kommt nächstes Jahr raus, soll dann gleich auch ein Game Pass sein, um ein bisschen einen Bezug dazu herzustellen, dass es eben bei Microsoft gezeigt wurde, wird aber natürlich auch für PC und für die PlayStation kommen.
Weil man es natürlich gucken muss, gameplay-technisch, du hast jetzt diese 2 Zeitebenen erwähnt. Es ist ja schon was Spezielles gewesen bei Plague Tale. Du hattest ja so ein Genre-Mischung Action-Adventure mit Puzzle-Elementen, mit diesen ganzen Rattengeschichten. Die werden ja jetzt wohl nicht da auftauchen, weil das eben nicht der Gegenstand ist. Also weiß nicht, ob es sich dann noch nach A Plague Tale anfühlt, wenn es ein anderes Gameplay-Konzept ist mit wechselnden Zeitperioden und was auch immer du machst. Ich muss mich tatsächlich nochmal wieder zurückerinnern, wer die Figur ist. Und dann, ach ja, die war es nochmal. Bin da absolut bei dir. Eine Stärke von Plague Tale war immer Storytelling und Charakterisierung. Also da hatten sie einiges dem voraus. Ich fand Plague Tale Requiem auch sehr, sehr gut. In dem Kontext wie ein Last of Us Part 2 nochmal durchspielen kann ich es nicht. Das ertrage ich nicht nochmal.
Ja, würde ich auch nicht nochmal machen.
Zu hart. Und es hat vor allem ja auch einen Sequel-Tease gegeben, der ein komplett anderes Setting dann vermutet hätte. Also wenn sie da noch dran bauen, da würde ich mich noch interessieren dran.
Stimmt, stimmt.
Da, ja. da war ein komplett anderer Sequel-Tease als das hier. Deshalb hat es mich ein bisschen verwundert, weil wenn die jetzt nicht A Plague Tale dran geschrieben hätten, hätte es für mich ein generic Action-Adventure sein können. Das sieht schon cool aus. Ich bin interessiert wegen dem A Plague Tale Branding, was da drauf ist. Aber ich weiß nicht, ob es dann mein A Plague Tale Phil oder sowas dann bedient.
Vielleicht ist es sowas wie das Uncharted. Gab es da nicht auch mal eins, was Lost Legacy oder so hieß? Was
ja.
Wo man später sagen würde, okay, das war eher so ein Einsprengsel und hier ist jetzt das richtige Plague Tale 3 oder so?
Lost Legacy ist immerhin, es ist schon ziemlich Uncharted mit Sandbox und kleiner. Das ist ansonsten, bleibt es sehr bei dem hier. Hier hast du eben, wenn nicht die Ratten da sind und ich Puzzles damit löse und Stealth-Action machen muss, dann ist es nicht ganz das gleiche Spiel. Wobei die wird sich bestimmt auch dann schleichen und verstecken müssen.
Wie fandst du denn die Plague Tale-Spiele, Olli?
Ich habe nur den ersten Teil gespielt, noch nicht durchgespielt.
Mhm.
Hab den zweiten, nach bei der Ankündigung des zweiten Teils dachte ich mir nur so, oh scheiße, ich muss den ersten noch durchspielen, weil der zweite so fantastisch aussieht. Ist auf meiner Bucketlist ganz weit oben und ich glaube, den ersten Teil kann man auch in 10 Stunden durchspielen. Das geht relativ fix.
Mhm.
War ein bisschen länger, der zweite.
Ja, der zweite ist ein bisschen länger. Der dritte Teil wird wahrscheinlich auch so um den Dreh irgendwie sein. Aber ich bin ganz froh, dass es ein Prequel ist. Weil dann kann ich es eventuell spielen, ohne die ersten beiden Spiele gespielt zu haben. Auch gut, ich kenne den Charakter natürlich dann nicht so, wie wenn ich den zweiten Teil gespielt hätte. Aber bis zu irgendwann 2026 werde ich vielleicht noch mal 30 Stunden Zeit finden, um beide Teile durchzuspielen.
Mhm. Stimmt natürlich nicht. Das weißt du genau, dass du die Zeit nicht findest.
Nein, wenn ich nicht, das war gelogen. Zukunfts-Oliver, das war eine Lüge.
Du musst noch Dune weiterspielen.
Ja, vielleicht habe ich bis dahin meinen Ornithop da. Aber das Setting von den ersten zwei Teilen fand ich richtig spannend. Ich bin auch großer Fan von den Charakteren gewesen. Normalerweise bei Filmen und Spielen, wo kleine Kinder drin vorkommen, ja, tue ich mir immer schwer, weil ich dann immer kurz vor Heulen bin. Irgendwie seitdem ich eigene Kinder habe, kann ich mir sowas nicht mehr anschauen. Mhm. Das finde ich immer ganz furchtbar. Und ich kann mir schon denken, wo die Reise hingeht. Aber ja, ich werde es mir irgendwann noch zu Gemüte führen und bin dann wahrscheinlich.
Nimm dir Urlaub, wo du keinen sehen musst.
Ja. Oh Gott.
Das ist jetzt quasi schon ein Spoiler-Gerät.
Ja, ich kann mir
da passiert sehr viel, sagen
okay.
Wir mal.
Ja, also ich freue mich auf jeden Fall auch auf den nächsten Teil, auch wenn ich die ersten zwei Teile noch nicht durchgespielt habe, weil es sieht vom Setting her vor allem auch cool aus. Und dieser ganze mythische Faktor dahinter, finde ich spannend.
Schön. Nächstes Thema habe ich bin ehrlich, reingenommen als Kleingefallen für Gregor. Ich
weiß,
es wird einen Aufstand geben, wenn dieses Spiel nicht auf der Liste auftaucht. Man kann wenig dazu sagen, aber das Wenige, was man dazu sagen darf, das darf Gregor machen.
Du kannst gerne mal erwähnen. Also da ist ja wirklich außer mal ein bisschen Gameplay endlich mal zu sehen noch nichts gewesen mit Stranger Than Heaven. Das neueste Spiel von den Ryuga Gotoku respektive Like a Dragon Leuten hat sie ja vor einiger Zeit, meine ich, als Project Century angekündigt. Sandbox, Echtzeit-Action à la Yakuza-Like a Dragon, aber in einer ganz anderen Zeitperiode. Ich glaube, frühes 20. Jahrhundert oder so 1940, irgendwo dazwischen verschiedene Äras, die drin sind. Von dem wir, was ich als Kenner der Serie sehen konnte, es geht wieder auf Echtzeit-Action hin, was ich persönlich bevorzuge, dem rundenbasierten RPG-System. Das ist zwar auch nicht schlecht, aber das ist sein eigenes Ding. Ich gehe lieber hin und kloppe in Echtzeit Leute kaputt. Und es scheint zumindest eine eine ältere Version von Osaka zu sein, wo man bereits in Like a Dragon unterwegs ist. Sotenbori, der Dotonbori im echten Leben, der Stadtteil, so, wo diese großen Neonschilder sind und Verkaufsstraßen. Also ist man wieder in einer vertrauten Location, aber in einem anderen Look, analog zu Yakuza Zero. Da hatten wir ja die Shinjuku-Ära, die entsprechend im Spiel angepasst wurde auf 80er Jahre. Jetzt sind wir noch mal ein paar Jahrzehnte vorher. Ungewöhnlich. Ich bin immer Game, wenn die dann was Neues machen. Ich hätte jetzt nicht unbedingt nach dem Setting verlangt, aber es zeigt immerhin, dass sie jetzt nicht nur einfach reusen können, wieder die ganzen Assets, die sie gebaut haben, sondern zumindest irgendwie anpassen müssen. Mal sehen, wie das vielleicht mit Like a Dragon dann nochmal storytechnisch zusammenhängt, als jemand, der tausende von Stunden investiert hat. Das sind so die Sachen, die mich dann so interessieren. Wenn die nicht ein Lizenzspiel machen, da konnten sie ja auch zwischendurch immer wieder das Team mit so Fist of the North Star oder solchen Geschichten auch immer mal glänzen. Ich wünsche mir immer noch, falls jemand zuhört oder zuschaut vom Like a Dragon Team, geben wir bitte City Hunter in dann Shinjuku auf eure Art. Das würde ich selber sehr gerne spielen, aber das in der Zwischenzeit nehme ich gerne mit.
Schön. Leider hier noch gar keine Details ansonsten bekannt. Also man weiß nicht, wann es kommen soll oder für welche Plattformen. Aber es wird schon für PC, PlayStation, Xbox kommen. Switch vielleicht 1. auch für die Switch 2. Ist euch generell mal aufgefallen, dass es wenige Spiele gab bei diesen ganzen Streams, wo explizit gesagt wurde, die kommen für die Switch 2?
Ja. Also ich habe auch geguckt, speziell beim Xbox-Stream, da zeigen sie ja mittlerweile die anderen Plattformen, PS5 und PC und was auch immer da rauskommt. Mhm. Ich glaube, ich habe einmal Switch 1 gelesen bei dem Xbox-Stream für Planet of Lana 2, aber Switch 2-Logo habe ich so gut wie nie gesehen.
Bei 007 First Light, da ist es auch bestätigt. Da kommen sicherlich auch noch mehr, aber irgendwie hätte ich gedacht, so, da die alle so rund im Fahrwasser rund um diesen Launch stattfinden, dass da ein paar Leute mit drauf aufspringen und sagen, ey, lasst mal auch das Switch 2-Böppel damit reinpacken, dann tauchen wir in jeder Release-Liste auf für, welche Spiele kommen denn eigentlich für meine neue Konsole. Aber das war wirklich echt nicht so viel. Und ich finde, Nintendo könnte auch durchaus mal nachlegen und könnte jetzt mal sagen, okay, jetzt habt ihr die alle gekauft, hier ist eine Nintendo Direct, alle diese Spiele kommen noch bis Ende des Jahres. Weil neben Metroid und Donkey Kong, da werden ja hoffentlich oder eventuell noch ein, zwei, drei andere Spiele von Nintendo selber hinzukommen.
Ja, die hatten ja jetzt nichts wohl so direkt Neues zu sagen zum Launch, was nicht schon in den Directs vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten dann gezeigt wurde. Mhm. Ich würde mir aber auch hoffen, dass das zumindest, die brauchen den Mindshare jetzt nicht, alle haben sich eine Switch 2 geholt und spielen Mario Kart im Moment, aber ich würde mir auch schon gerne ein bisschen mehr wünschen nach, wann war noch mal Donkey Kong? Ach ja, im Juli. Metroid noch gar nicht offiziell angekündigt, also wann genau das Datum ist. Und zumindest würde ich jetzt mal auch das Gefühl haben, jetzt habe ich eine schönere Switch daheim und eine bessere Version von Mario Kart potenziell, aber so viel anders als die Switch 1 fühlt sich jetzt nicht an.
Nee, liegt auch daran, dass die UI und so alles gleich ist. Aber jetzt rutschen wir schon wieder in Switch-Territory. Ja. Kommen wir mal zu anderen Handhelds vielleicht, die auch bei Microsoft zu sehen waren. Da würde mich besonders Ollis Perspektive interessieren, weil ich weiß ja, dass du nicht nur Steam Deck spielst, sondern auch das ROG Ally kennst und auch andere Handhelds eventuell. Jetzt gibt es in dieser Koop zwischen Asus und Microsoft ab Ende des Jahres zwei Handhelds, einmal Xbox Ally und Xbox Ally X, also quasi eine bessere Version dann. Und das werden zunächst erstmal Windows 11 Devices, jetzt nicht so überraschend, aber die dann in einen speziellen Launcher booten sollen, der quasi so eine Xbox Gaming Frontend-Lösung darstellt, wo man dann auch direkt Battle.net mit drin hat und, so wie sie das ausgedrückt haben, wohl auch andere führende Gaming-Plattformen. Also es wäre schön dumm, wenn sie da auch nicht Zugriff auf Steam und sowas ermöglichen würden. Generell ist ja immer so ein bisschen der Gedanke, Windows 11 ist eher ein Hemmschuh für diese Art von Geräten. Niemand möchte das darauf verwenden, weil es nicht so auf Touch basiert. Ich finde die Perspektive darauf, jetzt hier eine angepasste Oberfläche zu haben, erstmal schon mal gut. Aber ich weiß dennoch, also da sind natürlich wichtige Fragen einfach offen. Also der Preis, wirklich konkret, was ist die Performance, wie gut ist auch die Einbindung von Steam oder anderen Sachen. Also wie schätzt ihr die Geräte so ein, wie siehst du die vor allem so, Olli?
Also, als ich die Ankündigung gesehen habe, habe ich mich sehr darüber gefreut, weil ich ein riesen Steam Deck-Fan bin. Ich habe auch das Lenovo Legion mal gehabt.
Welches? Das nicht das Go, sondern das...
Nee, das Große.
Okay.
Wo man auch die Maus...
Die Maus machen kannst.
Ja, ja, genau.
Da hat Nintendo das ja.
Es funktioniert so ähnlich, ja. Und da war ich sehr beeindruckt von der Performance. Mhm. Das Ding war aber auch innerhalb von einer halben Stunde leer. Und hatte auch Windows drauf und die Benutzung davon war ein Graus. Mhm. Also absolut furchtbar. Bin aber Fan davon, dass Windows 11 draufläuft und nicht Linux oder so, weil es viele Spiele gibt, die unter Linux einfach nicht so laufen, wie sie es eigentlich sollten oder gar nicht laufen, weil irgendwie ein Anti-Cheat mit draufläuft, der das verhindert. Sei es jetzt ein Destiny 2 oder sowas, was ich total gerne auf dem Steam Deck spielen würde, was aber nicht geht wegen Anti-Cheat. Und deswegen freue ich mich sehr darüber, dass eben diese angepasste Windows 11-Oberfläche kommt. Und dadurch, dass eben dieser Launcher davor hängt, soll das Ganze auch nicht so an der Performance ziehen, dass im Hintergrund Windows läuft. Ich habe auch gelesen, dass Steam integriert werden soll. Und ja, Ich frage mich, was es kosten wird. Vor allem das LIX.
LIX ist das Bessere, mit dem Z2 Extreme.
Der Name ist so drin. Furchtbar, aber ja.
Ja, es wird wahrscheinlich nicht billig sein. Also auch 24 GB RAM bei dem größeren Modell, 1 Terabyte Speicher.
Ich kann mir schon so 1000 irgendwas vorstellen an dem Ding.
Aber glaubt ihr persönlich, da ist ein Markt gerade für da, dass die sagen, ey, hier ist ein Xbox Gaming Handheld, das kostet 1000 plus Euro, das kauft doch kein Schwein dann.
Ja, schwierig. Also die Fragen habe ich mir auch natürlich gestellt, von wegen Windows, wie bremst das aus? Ich weiß nicht, ob ich dann auch eher verzichten würde auf eine Handvoll Spiele, wenn es dann performant ist unterwegs. Aber mir sind sowohl Performance als auch Langlebigkeit des Akkus ein bisschen wichtiger. Und ich war dezent enttäuscht, dass es nur ein gebrandetes, existierendes Gerät per se ist, wo die natürlich dann ihr eigenes Interface machen. Schon gut, dass man da Game Pass und die ganzen anderen Sachen mal drin hat. Da muss man sich ja mit so Tricks behelfen, wenn man das hier irgendwie auf dem Steam Deck irgendwie halbwegs zum Laufen bekommt. Aber ich hätte ganz gern was von der Xbox Hardware Division gesehen, weil so ist es irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes für mich. Und ein ROG Ally oder ROG Ally hätte ich mir persönlich jetzt nicht geholt. Vor allem nicht für 1000 Euro.
Ja.
Da gebe ich das Geld doch noch lieber für die Switch 2 aus.
Ist dann
zwei Switch 2.
Ja. Muss schon irgendwie halt günstig werden. Gleichzeitig will man natürlich aber jetzt auch mal eine Mehrleistung haben gegenüber einem Steam Deck, vielleicht auch gegenüber einer Switch 2, aber dann kannst du die schlecht verkaufen. Ich habe ja mal vor einer Weile gelesen, wie viele Steam Decks verkauft wurden. Das sind ja echt super wenige. Das waren irgendwie Anfang des Jahres geschätzt, so zwischen 3,5 und 4 Millionen. Das hat die Switch 2 jetzt im Wesentlichen an einem Tag irgendwie gemacht.
Sogar,
also das ist schon eine krasse Nische einfach.
Sondern alle Geräte übergreifend, glaube ich. Die Switch 2 soll mehr verkauft haben als alle PC-aktuellen Geräte oder so.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Zumindest. So war die Headline.
Also vielleicht mittlerweile, aber auf jeden Fall ist es halt im Vergleich zu Konsolen eine super große Nische. Und da jetzt mit einem 1000-Euro-Device reinzugehen, das halte ich dann für ambitioniert. Aber nichtsdestotrotz, ich habe prinzipiell auch Bock drauf. Für mich liegt es auch viel tatsächlich an diesem Frontend. Und wie gut schützt es dann eben, also oder schirmt es das ab vor, da laufen noch 1000 Windows-Prozesse im Hintergrund, was du eben schon gesagt hast. Bin da tendenziell erstmal offen. Aber ich glaube, so viel kann man aus der Ankündigung halt auch noch nicht mitnehmen.
Wäre da so eine PlayStation Portal-artige Lösung vielleicht potenziell besser gewesen? Weil das ist ja per se nur ein Streaming-Handheld sozusagen, was du auch kostengünstiger anbieten kannst. So super duper günstiger ist es auch nicht, aber verglichen jetzt mit 1000 Euro, wie viel, 260 oder 300 oder wie viel es da gekostet hat. Und die wollen ja auch Xbox Cloud dann noch mehr pushen.
Ja.
Ja, dann hast du natürlich nicht die Portabilität, dass du in der U-Bahn das direkt spielen kannst, vielleicht in der Lösung Hotspot mit deinem Handy und dann streamst du es drüber. Aber das könnte natürlich auch eine Alternative sein, wo nochmal xCloud gepusht werden muss. Es zeigt nochmal, dass Microsoft über kurz oder lang wahrscheinlich wirklich aus dem Hardware-Game komplett rausgeht. Mhm. Und anstatt selber was zu machen, lieber sich Partner holt.
Ja, wir gucken dann nochmal drauf. Ende des Jahres soll es hier weitergehen. Und das Gleiche gilt auch für ein Spiel, was sie gezeigt haben. Das kommt nämlich auch im Herbst raus, am 21. Oktober. Auch nicht nur für Xbox und PC, sondern auch für die PlayStation, ist Ninja Gaiden 4. War jetzt kein neues Spiel, aber jetzt quasi hier den Release-Termin einmal bestätigt. Und es ist ja eine Zusammenarbeit von Team Ninja und Platinum. Und fand den Trailer wieder cool. Ich habe ja auch noch mal letztens die Neuauflage von Ninja Gaiden 2. War es 2 oder 3?
2
nachgeholt. Sieht alles fein aus dran. Bin jetzt, to be honest, aber auch nicht komplett aus dem Häuschen, was dieses Spiel angeht. Ich glaube, dass mir das taugen wird. Es ist dann, glaube ich, so, dass Nioh 3 nur im Ninja-Modus und auf Extreme gestellt gespielt. Aber ja, werde ich, glaube ich, zocken, ist ja dann auch im Game Pass enthalten, wenn es rauskommt. Weiß nicht, macht das mit euch irgendwas, Ninja Gaiden?
Da bewegt sich bei mir nichts.
Du hast keinen von den Vorgängern gespielt?
Null.
Okay.
Ja, ich freue mich ein bisschen drauf, wobei ich hier sagen muss, ich werde jetzt schon mal erstmal Ninja Gaiden Ragebound spielen, was hier schon mal das 2D-Ninja Gaiden anspielen durfte. Da ist auch die Demo nochmal aktuell jetzt für alle draußen, wer es noch nicht dann sich anschauen konnte. Und was so Ninja-Schnetzelspiele angeht oder so zumindest Ninja-Samurai, wie du es dann verschriftlichen möchtest, freue ich mich ein bisschen mehr auf Onimusha als auf das hier. Es dauert ein bisschen länger als Ninja Gaiden 4, aber es ist, glaube ich, ein bisschen mehr meine Kragenweite.
Ja, ich habe ursprünglich stand mal Onimusha auf dieser Liste. Ich musste ja wirklich total viel rausfiltern, weil wir natürlich hier nur einen Abriss bieten können und so ein bisschen versuchen, eine bunt gemischte Tüte an Spielen zu machen. Dann habe ich gedacht, ach komm, wir haben schon Resident Evil von Capcom drin. Da ist der große Titel schon drin, dann nehmen wir mal noch Ninja Gaiden mit rein. Aber ich hätte natürlich, wie gesagt, auch genauso gut hier Onimusha mit reinpacken können. Ich habe generell gesehen, es gibt ganz schön viele Spiele mit Ninjas und Blut gerade irgendwie.
Das ja, so ein feudales Japan plus Ninjas plus Samurais, das ist der neue Zweite Weltkrieg.
Ära.
Son-Goku-Ära?
Son-Goku-Ära? Wow. Das würde ich spielen.
Ich will nur Vegeta-Ära spielen dann. Oder Nappa.
Nappa.
Platte. Kommen wir noch zu einem anderen Titel, der wirklich sehr, sehr kurz gezeigt wurde bei Microsoft, wo ich heute Morgen, als ich im Bus saß zur Arbeit, gelesen habe, die Leute finden es scheiße.
Wirklich?
Ich gedacht habe, oh krass, das wäre mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Ja, den Stil, wir können das gerne mal abfahren. Es geht um Persona 4 Revival. Ganz viele Leute haten den Stil. Das sei irgendwie, würde das scheiße aussehen und sei nicht das, was die Leute erwartet haben. Und jetzt haben die, glaube ich, schon ein Statement gepostet, dass das natürlich noch in Arbeit ist und sich da unter Umständen auch noch einiges dran ändern wird.
Ja, das sah gut aus.
Also ich weiß nicht ganz, was jetzt daran scheiße per se aussehen soll. Ich glaube, man merkt schon, dass es eine frühere Version ist, weil die nicht viel mehr zeigen konnte, als Hauptcharakter läuft durch eine Straße. Mhm. Stilmäßig geht es eben eine Linie weiter mit den Upgrades, die wir mit Persona 3 Reload bekommen haben, ein PS2-Game in die neue Generation zu bringen. Was ein bisschen schade war mit den ganzen Leaks, die dann direkt davor gewesen sind, ich habe mich jetzt nicht per se hardcore freuen können. Ich mag Persona 4 im Original und Persona 4 Golden auf der Vita habe ich sehr, sehr gern gespielt. Weiß jetzt nicht, ob ich da direkt schon ein Remake vorher nochmal bräuchte. Persona 1 und 2 sind eher fällig, da was zu bringen, aber die haben nicht diesen Lebenssimulationsaspekt. Wir haben auch nicht mal ein Datum gehört, also ich würde die dann erstmal machen lassen, in Ruhe, bevor man sich jetzt künstlich aufregt über hier irgendwas. Und wenn es so gut wird, wie Persona 3 Reload als Remake gewesen ist, dann werde ich mich nicht beschweren. Das hat auf jeden Fall das alte Game gut modernisiert damals. Hoffentlich mit nicht zu vielen Cuts, weil bei Persona 3 Reload wurde ja auch ein bisschen rausgenommen mit dem weiblichen Protagonisten aus der PSP-Version, die wir später bekommen haben. Die gab es zum Beispiel nicht dann zur Auswahl. Also es ist nicht jetzt die Version, wo der meiste Content dabei ist, aber als Remake. Ansonsten fand ich es fantastisch.
Aber Revival heißt jetzt einfach auch nur, ist ein anderer Ausdruck für Remake, oder?
Ja, es ist auch ein bisschen komisch. Vielleicht, also Persona 3 Reload hat perfekt als Untertitel gepasst, weil neue Version, Neuauflage, aber du hast ja auch diese pistolenähnlichen Apparaturen, wo sich Leute in den Kopf schießen, um seine, was natürlich nicht Pistolen sind und so aus. Da passt Reload als Name dann ganz gut. Die hätten das hier so Replay oder irgendwas nehmen können, weil so Fernseh- und Fernsehwelten sind dann so die Thematik. Also irgendwas so TV und Ausstrahlung hätte gepasst. Revival klingt sehr generisch als Untertitel. Hätte ich mich vielleicht da eher drüber aufgeregt. Aber ich kann jetzt nicht verstehen, wo der Unmut über die Optik herkommt.
Ja, ich gucke nur mal, ob ich diese Meldung noch mal finden kann, die ich vorhin gelesen habe. Derweil darf Olli noch mal was über ein anderes Spiel erzählen. Bin ich ehrlich, hätte ich jetzt wahrscheinlich in dieser unglaublich großen Liste, hätte ich das gelesen, hätte gedacht, ja, könnte interessant sein bei dem Developer, hätte es vielleicht aber nicht mit reingenommen. Dann habe ich mir ein bisschen was durchgelesen, habe mir den Trailer angeschaut. Dann habe ich gedacht, ey, das war vielleicht ein guter Tipp von Olli. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über ein Spiel, das wurde bei der, korrigier mich gerne, Future Game und der PC Gaming Show gezeigt.
Das war bei der PC Gaming Show, ja.
Aber der PC Gaming Show, es geht um The Expanse, Osiris Reborn von Owlcat.
Ja, das war, glaube ich, der Opener von der Show gewesen.
Oder doch Future Game Show, ich weiß nicht mehr.
Ich glaube, es war die Future Game Show. PC Game Show war ein ziemlich Snooze-Fest. Ja, Expanse Osiris Reborn ist ein Mass Effect-ähnliches Spiel. Was im die Expanse-Universum spielt. Und das ist von den, ach, wie heißen die das
Entwickler? Owlcat.
Owlcat. Die hatten ja vorher dieses Kingmaker.
Pathfinder.
Nee, Path.
Ja. Ich hab's aufgeschrieben.
Steht Pathfinder.
Guck auf meinen schlauen Zettel. Pathfinder. Pathfinder Kingmaker war, glaube ich, eins dieser Spiele.
Ja, genau.
Die haben wir mal Untertitel dann.
Das ist jetzt mal Genre komplett untypisch von denen gewesen. Von daher bin ich sehr gespannt, wie sie das umsetzen werden. Und das kam so auch so ein bisschen aus dem Nichts. Mhm. Es gab ja, glaube ich, schon mal ein Expanse-Videospiel. Das war, glaube ich, aber so, war das so Telltale-mäßig?
Und ein Telltale-Spiel gewesen.
Ja, genau.
So vor.
Das hat mich nicht so angemacht, aber das Ganze jetzt so Mass Effect-like fand ich, sah sehr cool aus. Und bin auch sehr gespannt, wie das Ganze sich dann spielen wird. Ob das sehr actionlastig wird oder ob das auch viel Dialoge hat und so, weil die Serie ist ja auch eine gute Mischung aus, es wird rumgeballert im Universum, aber auch sehr dialoglastig. Weißt du, habt ihr die Expanse verfolgt?
Nicht, ein blinder Fleck bei mir in der Sci-Fi-Seriengeschichte, aber ich habe auch viel Gutes drüber gehört. Ich habe auch das Telltale-Game irgendwo noch daheim oder zumindest das Cinematic. Episoden-Game da. Zum Glück haben wir beim Trailer ja auch noch mal ein bisschen so Ingame und Gameplay gesehen. Die haben ja noch mal gesagt, dass es in die Richtung wohl Action-RPG gehen soll, wo ich dann Mass Effect damit verbinde, was für mich das auch interessanter macht. So vom Teaser her hätte auch irgendwie ein Top-Down-Rundenstrategie-Games sein können. Ich finde übrigens immer noch die Plage, diese Cinematic-Trailer oder Render-Sachen, wo man sonst nichts über die Spiele sieht und erfährt, ich brauche die Null. Ja. Nur um einfach da was angekündigt zu haben, das bringt mir gar nichts. Zeig mir Ingame, zeig mir Gameplay, zeig mir, wie das Ding funktioniert.
Oder
dann kann ich mich eher drum hypen. Ich habe es mir aber jetzt notiert, ich glaube nicht, dass du zwangsweise ein Kenner des Universums sein musst, um Spaß mit einem Sci-Fi-RPG zu haben. Und allgemein neben den feudalen Japan-Games bin ich froh, dass wir wieder ein bisschen mehr Sci-Fi bekommen. Wir hatten das. Wir hatten Kronos von Bloober Team, was so ein bisschen Dead Space-artig, Silent Hill-mäßig gewesen ist, was ich auch interessant fand. Und gerne mehr RPGs und Horror-Games im Weltraum. Muss ja nicht alles Callisto-Protokoll sein. Zum Glück.
Ja, wollte ich gerade sagen. Können, glaube ich, froh sein, wenn dem nicht so ist. Aber ich finde das auch ganz spannend. Und vielleicht ist das ja, ich meine, Leute wollen endlich mal ein gutes neues Mass Effect auch spielen nach all den Jahren. Arbeiten die eigentlich noch an Mass Effect 5 Jahren, ne?
Ja, mal gucken, welche Reste von BioWare noch übrig sind nach Dragon Age Wailguard. Wobei die Teams ja wahrscheinlich nicht die gleichen gewesen sind, die am neuen Mass Effect arbeiten und an Wailguard dran gewesen sind. Das BioWare von heute ist nicht mehr das BioWare von damals.
Das stimmt.
Und hoffentlich auch nicht das BioWare von Mass Effect Andromeda. Das kehren wir schön unter den Teppich, dann für alle Leute. Ich freue mich trotzdem als großer Mass Effect-Fan auch auf das richtige Ding. Aber hier, ja, das, was ich meine, dass wir mal ein bisschen Ingame gesehen haben, das macht es für mich auf jeden Fall ein bisschen greifbarer. Da hätte ich diesen ganzen Shit vorher nicht sehen müssen. Zeig mir nur den Part hier. Bisschen ballern, ein bisschen erkunden. Das ist mein Lieblingsladen hier auf der Normandy. Nee, wo war das? Wie heißt die Station nochmal? Wo die bei Mass Effect sind? Auf der Citadel.
Citadel. Ja.
Mein Name ist Shepard und das ist mein Lieblingsladen. Sowas will ich hier sehen.
Ja, schön. Kommt für PC, PlayStation, Xbox. Hier gibt's auch noch keinen Release-Termin.
Switch 2, Fragezeichen?
Muss ich nicht mal gucken. ja, ich würde sagen, das genügt an dieser Stelle für einen kleinen Abriss dieser ungewohnt vollen Videospielwoche. Also echt wahnsinnig viel passiert. Es kommt mir echt vor, als sei es 100 Jahre her. Ich glaube, letzte Woche sprachen wir über Elden Ring Nightreign mit Bell.
Das ist schon letztes Jahr gewesen.
Es ist einfach alles passiert dazwischen. Spricht noch irgendjemand über Elden Ring Nightreign? Spielt es noch jemand?
Also ich nicht.
Null Zeit.
Ich habe es aber noch nie gespielt, keine Ahnung.
Okay, bist du da? Hast du da keinen Bock einzusteigen?
Ich habe keine Zeit, das auch noch zu spielen. Ich würde es spielen tatsächlich, aber ich guck's lieber zu, als selber zu spielen.
Okay. Wirst du da nochmal wieder reingehen, Gregor?
Ja, bestimmt. Aber jetzt, wo die ganzen anderen Sachen über mich hereingebrochen sind, werde ich wahrscheinlich eher erstmal konzentrieren, mehr auf das Switch 2 verschiedene Sachen auszuprobieren.
Wir haben auch Ridge Racer gar nicht besprochen, aber Ridge Racer eine Sonderfolge zu.
Ich bin auch gespannt nächste Woche. Ich versuche auch viele der alten Switch-Games, die zum Beispiel nicht gepatcht wurden, mir mal da anzuschauen. Bisschen in Bayonetta reingeschaut. Und vor allem Pokémon Karmesin in 60 FPS. Wer hätte das jemals erwartet? Also solche Sachen finde ich auch schon mal ganz spannend. Und vielleicht zieht dann Nightreign erstmal den Kürzeren bei mir.
Alright. Wenn ihr diese Woche noch ein bisschen mehr Gaming bei Rocket Beans sehen wollt, ich habe es schon gesagt, am Freitag gibt es hier dann Dingens zu sehen. Was war das Spiel nochmal, was du vorhin gezeigt hast, was wir am Freitag spielen?
Dune
Awakening ist der Name gerade nicht mehr eingefallen. Donnerstag gibt es schon ein Let's Play zu The Alters. Das konnten wir heute noch nicht besprechen, weil das Embargo noch nicht gefallen ist. Das wird es dann da zu sehen geben. Und Freitag gibt es hier dann natürlich auch nochmal eine andere Art von Spiel, nämlich im wirklich dann finalen Finale von Pen and Paper, Vier Finger für Vecna. Schön, dass ihr mit dabei wart. Nächste Woche, habe ich die ganze Zeit gesagt, Eddie wird hier sein. Nee, das stimmt, auf meinem Zettel steht Budi. Budi ist übernächste Woche da. Nächste Woche gibt es hier Etienne Gardet zu sehen. Vielen Dank euch fürs Einschalten. Vielen Dank euch fürs ganze Anschauen von Trailern, fürs Spielen von Spielen, fürs Mitbringen von Material. Das ist sehr, sehr schön. Vielen Dank an die Regie. Und wir sehen uns nächste Woche hier wieder. Bis dann und tschüss. Tschüss.